David!
Hallo Robert!
Na, geht's dir gut?
Geht's
interessiert
so.
Mich auch gar nicht.
Okay. Ich wollte gerade ausholen und meinen tiefen psychologischen Komplettbericht vor dir ausbreiten.
Du hast was sehr Interessantes heute auch erzählt über deine neue Wohnung. Aber mal gucken, ob wir später da zurückkommen ja. oder auch nicht. Wir haben heute einen Gast. Einen wundervollen Gast.
Oh. Ja.
Einen, mit dem ich erst einmal richtig geredet habe.
Das ist nämlich eigentlich ein schöner Moment, damit ihr beide euch auch mal näher kommen könnt.
Auf der CCXP vor 4 Jahren, würde ich sagen, oder 5 Jahre muss das her sein.
2018, ja, vier, wow, die Zeit rennt.
Und so. Respektvoll grüßen wir uns aber immer. Und du jetzt, sitzt immer ganz oft bei ihm bei Pressevorführungen.
Gestern erst bei Doctor Strange haben wir nebeneinander gesehen, aber das ist das erste Mal gewesen.
Nee, ich glaube, wir saßen auch einmal bei Uncharted.
Und zu Gast ist nämlich...
Stimmt, ja. Zu Gast ist nämlich... Eve. Hallo Eve. Eve von
Hi.
Moviepilot.
Hi.
Eve von Moviepilot. Eve hat auch einen längeren Namen als nur Eve von Moviepilot.
Ja, aber Sebastian haben wir auch damals mit Sebastian von Filmstarts angekündigt.
Ja, aber vielleicht müssen wir uns auch weiterentwickeln.
Ja, wie ist denn mein Nachname?
Avinisch oder sowas, glaube ich. Ich weiß es nicht genau.
Das wäre die nächste Frage gewesen.
Sag mal selber. Eve und dann sag mal.
Arievich. Nein.
Arievich. Muss ein bisschen Gefühl. Arievich.
Klingt scheiße, Robert.
Das klingt aber, nicht scheiße.
Ich frage mich, also seit ich dich das erste Mal gesehen habe,
ja.
denke ich mir, woher kommt dieses Amerikanische ja in deiner Stimme? Du redest ja zum Teil wirklich wie so einer, so ein Amerikaner, der seit Jahren in Deutschland ist und dann auch so dieses Leichte hat.
Ja, also ist auf der Hintergrund steht, der ist amerikanisch halb aufgewachsen, zweisprachig. Ich muss auch mal recherchieren.
Ich wollte mir das von ihm selbst erzählen lassen, sonst okay. können wir ja einfach Wikipedia vorlesen. Wenn
hat er nicht.
Ich habe kein Wiki.
Ah.
Weiß ich auch.
Ja, wow. Oh Gott. Ja, ich bin mehrsprachig aufgewachsen, aus einer mehrsprachigen Familie. Ah. Bei uns zu Hause wurden unterschiedliche Sprachen gesprochen und die wurden dann auch irgendwann als Waffen gegen uns Kinder eingesetzt. Das heißt, dass wir Mama und Papa nicht verstehen sollten, wurde dann immer eine Sprache gesprochen und dann irgendwann mit Englisch hat es nicht mehr funktioniert. Und ja, dann rüber geswitcht auf Russisch. Und so weiter und so fort.
Okay, das heißt, wie viele Sprachen sprichst
du? Ich verstehe eigentlich Russisch, aber mein Russisch ist Kacke. Aber das Witzige ist, das bisschen Russisch, was ich spreche, jedes Mal denken die, ich spreche es fließend, weil ich die Aussprache kann, weil mein Vater hat einen Akzent.
Ja.
Aber ich spreche es nicht wirklich.
Hast du noch was in petto, Hebräisch oder so?
Das spreche ich tatsächlich so Grundschulniveau.
Hastlich.
Ja. Echt jetzt?
Ja.
Guck mal.
Endlich haben wir mal jemand Schlaues hier in dem Podcast dabei.
Nein, das ist alles nur, das, wenn man es lernt.
Sowas sagen nur schlaue Leute über sich.
Vielleicht machen wir mal eine ganz kurze Einleitung und bevor ich jetzt das großartig vorstelle, ne, wer ist denn Eve von Moviepilot? Vielleicht sagst du mal ganz kurz, was du so machst. Woher kennt man dich?
Man kennt mich von Moviepilot tatsächlich.
Ja, so.
Moviepilot YouTube, das mache ich jetzt seit 2017 fest.
August. Schon so lange, okay.
Ja. Vorher habe ich tatsächlich mit Sebastian von Filmstarts den Filmstarts YouTube-Kanal gestartet.
Ah, okay.
Ja.
Ah, okay.
Aber da hat man nur unsere Stimmen immer gehört und unsere Gesichter nicht gesehen.
Wobei Filmstarts und Moviepilot ja auch ein Stück weit zusammengehören, weil sie beide unter Webedia
genau.
funktionieren
ja, genau.
und agieren.
Genau.
Ja.
Deswegen wahrscheinlich auch dieser gemeinsame Weg.
Genau, ja.
Also ich erinnere mich nicht mehr genau daran, wann das losging, aber ich weiß, ich kenne Filmstarts, weil ich damals, als ich als Journalist noch gearbeitet habe, die Kollegen Christoph Petersen saß immer bei uns in einem Büro tiefer und ich hatte mich bei denen auch mal beworben, als ich von Giga, ich glaube, ich wollte von Giga unbedingt weg und dachte, ich muss zu Filmstarts. Ne? Ich wollte dieses Filme gucken halt nicht aufgeben. Und da weiß ich, da gab es noch sowas wie YouTube gar nicht. Also die hätten mit mir wahrscheinlich auch gar nicht gewusst, was sie anfangen sollen. Und dann irgendwann sah ich so, Moviepilot, aber zuerst glaube ich Filmstarts, so Filmstarts mit diesen Theory-Videos,
genau,
was kann man
genau,
aus einem Trailer rausnehmen und so. Ah, ist interessant, dass ihr das zusammengestartet habt, das wusste ich gar nicht.
Ja, er hat mich ausgebildet, also ich habe erst ein Praktikum gemacht bei Christoph Petersen tatsächlich, in der Redaktion noch und dann Volontariat bei Sebastian.
Ah, interessant.
Ja, das ist mein Mentor gewesen damals.
Das heißt, dich kann man auf dem YouTube-Kanal von Moviepilot immer zusehen, wenn es um Theorien, wenn es um
Reviews,
alles, was dazugehört, was man abdecken kann. Gibt es da einen Fokusbereich? Weil ich habe oft so das Gefühl, es geht schon so sehr in das Blockbuster-Comic-hafte, Groß-Franchisige.
Ja, es ist schon Mainstream-lastig, aber ich covere auch andere Sachen. Natürlich die ganz großen Mainstream-Sachen, die... Ja. Muss ich covern, aber ich...
Everything Everywhere All at Once hast du zum Beispiel
den
gemacht.
Den will ich jetzt endlich.
Ah, hast du nicht.
Wir sind ja 2 PVs jetzt in den letzten paar Wochen entgangen. Einen habe ich jetzt erst nachgeholt, das war The Northman. Auf den hatte ich mich wahnsinnig gefreut, weil ich The Lighthouse und The Witch so stark fand von Robert Eggers. Und mir hat auch The Northman gut gefallen. Ich gebe dir übrigens recht, du hast auch gesagt, sein schwächster Film. Gebe ich dir recht, aber hat mir trotzdem wirklich gut gefallen. Und ja, Everything Everywhere All at Once. Oh, da wird mir schon jetzt seit...
Einer meiner Lieblingsfilme
seit
des
Ewigkeiten
Jahres.
Geschwärmt und ich habe die PV verpasst. Und der kommt jetzt, glaube ich, diese Woche.
Hätten wir die jetzt besorgen können. Ja, mit fettem Wasserzeichen.
Ich glaube, man den hättest du nicht sehen wollen, weil das war eins mit fettem Wasserzeichen.
Ja, aber sowas kriege ich besorgt.
Weißt du, was wir gerade vergessen haben? Wir sind so.
Nein, wir haben noch gar nichts vergessen. Wir sind jetzt haben einen guten Intro-Punkt gefunden, um zu sagen, und damit herzlich willkommen.
Nein,
was denn?
Trivia.
Wir haben letztes Mal auch erst eine Vorstellung gemacht und dann kam das Trivia so mit rein.
Nein, Robert.
Ich habe ein Trivia mitgebracht.
Dann ist halt mal alles. Ja,
dann hau raus. Normalerweise fangen wir nämlich genau damit an.
Okay.
Also, gut. Wir spulen die Zeit zurück. Trivia.
Okay. Mein Trivia ist passend, weil wir haben ja zusammen Doctor Strange in the Multiverse of Madness gesehen.
Ja.
Und dann habe ich mir ein Raimi-Trivia rausgesucht. Und zwar gab es eine interessante, liebevolle Fehde zwischen ihm und Wes Craven. Kennst
Sam,
du die?
Sam Raimi, für alle, die da draußen waren und nicht gleich zuordnen können, was du meinst.
Ja, Sam Raimi, Regisseur von Doctor Strange 2.
Hör auf zu schmunzeln, es gibt Leute, die müssen abgeholt werden, David.
Der ist Spider-Man-Trilogie damals mit Tobey Maguire und den Evil-Dead-Filmen. Ja, und es gab eine kleine Fehde zwischen Wes Craven und Sam Raimi, aber eine liebevolle.
Ja, weil der eine mit Evil Dead und der andere mit Nightmare on Elm Street bekannt wurde oder gab es einen bestimmten Grund?
Nee, es fing damit an, dass in The Hills Have Eyes
von Craven,
war ein zerrissenes Hai-Poster an der Wand, das so ein bisschen signalisiert hat, Jaws, also der weiße Hai ist nicht mehr der gruseligste Film ever, das ist jetzt The Hills Have Eyes.
Ja.
Und dann hat Sam Raimi in The Evil Dead im ersten Teil ein zerrissenes Poster von The Hills Have Eyes an der Wand gehabt, in der Cabin, in der die drin waren. Daraufhin hat Wes Craven reagiert mit A Nightmare on Elm Street, wo Nancy ja unbedingt wach bleiben soll. Und deswegen guckt sie The Evil Dead, schläft aber ein.
Ah.
Und dann hat Sam Raimi nochmal reagiert und hatte in Evil Dead Part 2 in der Scheune den Handschuh von Freddy Krueger drin, der da einfach hing.
Stimmt.
Ja. Ich meine, es ging sogar noch weiter bis zu Ash vs. Evil Dead. Wahnsinnsserie. Ich muss immer über diese Serie reden.
Ja, gerne, ja.
Aber
bis auf die dritte Staffel, da bin ich nicht
mehr so. Ich fand die ganze Serie durchgehend super, ja.
Also die erste Staffel ist Turbo. Also das ist wirklich eine meiner Lieblingsserien. Zweite war dann schon so, aber ich fand geil, dass Lucy Lawless einfach wieder so mehr mit dabei war. Und dritte war dann so, aber dann am Ende kommt, wo er dann in diesem Zukunftsszenario
war,
ich so, warum hört's denn jetzt auf?
Ich sag dir, warum es jetzt aufhört. Weil alle Sam Raimi-Dinger müssen immer mit einem Cliffhanger enden. Einfach nur, weil er Bock drauf hat. Alle Evil Dead-Filme, dass es überhaupt ein Franchise wurde, ist ja ein Wunder, weil er hat sie jedes Mal so enden lassen nach dem Motto, hier habt ihr einen Mittelfinger, es ist was Verrücktes passiert, ob es weitergeht. Und wenn du dir die Filme in der Kontinuität anguckst, ergeben sie auch nicht mal Sinn, aber es ist scheißegal, weil die sind alle für sich toll. Aber ja, das ist mein Trivia.
Oh, super, cool. Sehr, sehr cool. Ich meinte schon, das war in David-Manier, so ein bisschen verwandt mit dem Regisseur, um den es dann heute geht und dann so ein bisschen tiefer greifen. Ne? Hast du es gewusst? Nein, oder?
Nee, eben nicht. Also das finde ich total geil. Finde ich eine schöne Anekdote, weil darauf werde ich jetzt wahrscheinlich jedes Mal achten, wenn ich einen dieser Filme gucken werde. Mhm.
Und damit
herzlich willkommen
zu zwei wie
Pech
und Schwafel.
Schwafel und Eve.
Und Eve.
Darf ich gestehen, ich habe euren Podcast falsch ausgesprochen.
Wie kann man den, hast Schwefel gesagt?
Ja.
Ja, ist ja nicht so schlimm. Aber wo falsch ausgesprochen?
Bei Nerd und Kultur. Da wurde
Was ist denn Nerd und Multur?
Nerd und
Multur
ist der Podcast, den ich mit Marco Risch, also Nerdkultur, mache.
Heißt der nicht Risch?
Nein, Risch meine ich.
Echt?
Ah, Risch.
Ich meine Risch.
Was?
Risch.
Das wäre jetzt komisch, wenn ich seinen Namen nicht ausspreche.
Ich sage auch immer Risch, aber ich weiß es ehrlich
Marco
gesagt.
Marco Risch.
Ja,
jetzt habt ihr mich wirklich verunsichert. Darf ich ihn anrufen?
Er heißt der Regisseur unter anderem
deswegen,
bei Letterboxd. Und Regisseur wäre komisch.
Ja stimmt. Das ist auch kein IE.
Ja.
Auf jeden Fall schön, dass du da bist.
Ja.
Nerd und Kultur, der Podcast, den ihr beide genauso macht über Filme, über Serien, auch dann sehr, alles was so eine große Fanliebe. Ihr könnt quasi über
4 Stunden über The Mandalorian. Irgendwas habt ihr 4 Stunden?
Nein, das war nicht ich. Okay, da war ich nicht mal da.
Achso, das war mit Sean Boo, glaube ich, ne?
Ja, da haben die über Obi-Wan, ich glaube wirklich, ich hab's nicht gehört.
Aber Sachen wie Batman könnt ihr quasi in Echtzeit nochmal drüber reden.
Ja, über Batman, glaube ich, haben wir 2 Stunden geredet zusammen mit Alpa von Cinema Strikes Back. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Marco hat gesagt, dass ich der einzige Mensch bin, den er kennt, der manchmal mehr redet als er. Und da dachte ich mir auch, okay, ich weiß nicht, ob es ein Kompliment ist, aber
gute Idee, einen Podcast dann zusammen zu machen, auf jeden Fall.
So, danke.
Weil da, wo gesprochene Minute zählt.
Nerd und Kultur ist dann auf jeden Fall noch eine Möglichkeit, wenn ihr sagt, mit unserem Podcast seid ihr schon fertig mit zweifach durchhören.
Mhm.
Geht doch mal rüber und hört doch da auf jeden Fall mal rein. Was guckst du gerade, David? Du hast so ein Gesicht, wo ich denke, nein. Ich weiß, warum du so guckst. Du brauchst Werbung.
Ich brauche Nüsse und abgepackte Früchte.
Damit schalten wir rein in die Werbung. Sag mal, Yves, kennst du Choro-Drogerie?
Ich habe schon davon gehört.
Wo hast du denn von der Choro-Drogerie gehört?
Ich habe tatsächlich davon gehört bei uns im Büro von einem Kollegen.
Und Positives oder
ja,
Negatives?
Ja, Positives tatsächlich.
Anders geht gar nicht. Ne?
Anders geht nicht.
Kannst du dich
wäre,
erinnern,
es
was
wäre so das lustig gewesen, wenn du jetzt gesagt hättest, es ist unsere Werbung bei Nerd und Kultur.
Weißt du denn, was es mit der Choro-Drogerie auf sich hat?
Ich meine, dass es da in erster Linie sowas gibt wie nachhaltiges Essen und Nüsse und...
Es gibt haltbare Lebensmittel in Großpackungen. Das heißt, du kannst so 5 Kilo Bio-Reis kaufen oder seines Erdnüsse, verschiedene
okay,
Nüsse,
oder?
Seines Öl, super. Oder Sachen, wenn du backen willst oder auch für mich als Veganer, eine super Auswahl an Dingen. Aber deren Produkte sind wirklich überzeugend und gut. Und ich weiß nicht, weil David kocht ja gar nicht, kochst du gerne?
Ab und zu.
Ab und zu?
Eigentlich nur, wenn ich Gäste habe.
Ja, was, okay, was kochst du dann? Hast du so ein Gericht, wo du sagst, das kannst du richtig gut?
Ja, Unterschiede.
Brühe.
Also, ne, Brühe. Nein, ich mache tatsächlich, ich mache sowohl ein ziemlich gutes Chili con Carne, ich würde es für dich ohne machen, ohne Carne.
Aber wieso, du könntest bei Koro zum Beispiel den Mais bekommen, die Kidneybohnen, weil du mit Reis machst, kriegst du den Reis. Du kriegst wahrscheinlich ein bisschen was in Richtung passierte Tomaten, wenn du brauchst. Auf jeden Fall bei Koro hättest du schon einiges, um Chili con Carne an den Start zu bringen. Ehrlicherweise, muss ich mal dazu sagen. Was ich dir aber gerade eigentlich sagen wollte, ist, wenn du lieber bei Koro bestellt hast, kannst du ja mal probieren. Die haben richtig gute Sachen. Und Yves, ob du es glaubst oder nicht, wenn du sagst, das finde ich jetzt interessant, dann haben wir auch noch einen Code für dich. Und zwar...
Wie lautet der Code?
Der heißt Schwafel 5. Schwafel 5. Als Wort und 5 als Ziffer. Wenn du den bei der Bestellung eingibst, bekommst du nochmal 5% zum eh schon sehr fairen
die
Preis.
5.
Ist wirklich gut. Jetzt mal ohne Witz, wir haben in jeder Folge Koro als Werbepartner drin. Ich probiere die hoch und runter. Ich liebe sie. Aber jetzt reicht es auch mit der Lobhudelei und wir gehen raus aus der Werbung. Zurück zum eigentlichen Thema.
Kannst du dir vorstellen, dass jedes Mal macht er das und dass es sich nie an, also es ist nie dasselbe, was er sagt. Jedes Mal habe ich das Gefühl, wieder eine neue Art und Weise, Koro präsentiert zu bekommen. Und es ist immer wieder so, ist wie Kino. Ich sitze immer zurück und denke so, was passiert heute
deswegen
bei Koro?
Deswegen bin ich so brand-friendly.
Ich habe
ein Haus mit riesigen Grundstücken am Wald.
Oh, ich würde ein High-Five geben, aber ich bin Grobmotoriker, dann würde ich gegen das Mikrofon hauen.
Wirklich? Würde nicht.
Deswegen mach's lieber nicht.
Wir probieren's, warte. Okay, es ging.
Mir wird immer auf meinem Kanal gesagt, ich sei derjenige, ne, also ich glaube, jeder kriegt ja das immer dann zu hören, so du bist der beste Filmkritiker, du bist der Schlauste. Aber was sie mir immer wieder sagen, so deine Meinung die ist so ungeschönt. Und ich dachte immer so, weil viele sagen, ich bin da der Einzige. Und ich denke so, nee, Moment, mindestens bei ihm ist es sogar noch krasser, finde ich. Also
wirklich?
Wenn ich deine, wenn ich letztes Jahr ich glaube Fast and Furious und irgendeiner kam danach, wo du richtig abgerantet hast.
Matrix 4.
Da auf jeden Fall auch, aber ich glaube in derselben Zeit im Sommer. Und ich dachte dann so, huiuiuiui, wie war das denn? Weil ich hatte so eine Karriere ja als, ich fing an als Journalist und konnte mich so ein bisschen rangewöhnen an so Kommentarkultur. Aber du bist ja voll reingedeift mit YouTube und dann gleich die Meinung sagen, wie ging das?
Ist mir irgendwie egal. Also ist mir nicht egal, aber man kommt halt so an, wie man ankommt. Ich kann halt nur ehrlich sein. Also ich habe noch nie einen Film gelobt, den ich nicht mochte und ich habe noch nie einen Film irgendwie verrissen, obwohl er mir eigentlich gut gefallen hat. Manchmal haben sich auch Meinungen geändert, weil man wird älter und manchmal guckt man sich einen Film an, der einen irgendwie noch, weil man sich vom Hype hat anstecken lassen, irgendwie gefallen hat, dann guckt man sich den nochmal an und sagt, wow, der war eigentlich ziemlich kacke.
Aber es gehört ja was dazu, trotzdem sozusagen, das ist jetzt auch mal scheiße.
Das ja, ich finde es auch gar nicht schlimm, aber das Witzige ist, es ist halt auch das Typische. Ich glaube, generell auf Social Media lebt jeder einzelne Mensch in seiner eigenen Bubble. Deswegen, ich bin auch kein großer Fan. Ich bin zum Beispiel auch nicht auf Twitter. So, ich bin einfach kein Fan. Aber ich lese das ja häufig. Wenn ich jetzt einen Film lobe, den ich wirklich gut finde, dann wird es eine Gruppe von Kommentatoren geben, die sagen, du feierst ja eh jeden Scheiß. Wenn ich einen Film nicht mag und das sage, dann wird darunter stehen, du findest ja eh alles kacke.
Ja.
Also man kann es einfach eh nicht jedem recht machen. Sollte man auch gar nicht probieren. Ich kann einfach nur ich sagen.
Ich glaube, die Erkenntnis, dass es quasi verschiedene Lager gibt, die ist ja jetzt spätestens durch eine gewisse Erfahrung, die kriegt man ja mit. Das Schwierige ist ja der Umgang damit, sich nicht triggern zu lassen. Mir zum Beispiel ist es wirklich egal.
Mir auch.
Ich lese vieles gar nicht, es prallt an mir ab. Es gibt andere Leute, die berührt sowas schon mal
eher. Ich glaube dir das nicht.
Ha?
Ich glaube dir das nicht.
Was glaubst du mir nicht?
Dass dir das egal ist. Ich glaube, du liest die Kommentare aus einem gewissen Grund nicht. Aber dass dir völlig egal ist, was Leute sagen. Also ich meine, wir sind ja schon Leute, die sich in die Öffentlichkeit begeben. Und man will ja irgendwie auch Feedback haben. Und also ich zum Beispiel, du hast mir ja oft gesagt, warum liest du es denn dann noch? Weil das natürlich auch ein bisschen zum Gesamtprozess dazuhört. Ich möchte auch Feedback haben. Und ich möchte,
oh, ich auch.
Also ich will A, mich auf beruflicher Ebene auch zur Not irgendwie noch weiterbilden lassen, ne? Weil es gibt ja manchmal so, dass man das einer noch eine Perspektive hat oder manchmal habe ich was nicht nur so halb recherchiert und dann sagt einer, ey, neulich hatte wieder eine, ja, ich bin Historiker, folgende Sachen sind mir bei deinem Video aufgefallen und da dachte ich so, ja krass, habe ich nirgendwo gelesen, finde ich dann schön.
Aber darf ich kurz dazu was sagen?
Genau, ich wollte nur meinen Punkt zu Ende bringen.
Also das erste ist, das wichtigste Feedback, also wenn Leute so engagiert sind, wie zum Beispiel, wenn du sagst, ich bin Historiker, mir ist das und das aufgefallen. Das erreicht mich über Instagram, weil die wirklich engagierten Leute schreiben dann sehr lange Nachrichten und kommen auf Instagram nochmal auf einen zu und dann nehme ich mir richtig viel Zeit. Da lese ich ja alles und beantworte alles. Macht ja fast niemand, seinen ganzen Instagram-Kram abzuarbeiten. Auf YouTube ist es dann oft so viel, meine Frau, die ja alles schneidet, die scannt immer. Und wenn etwas mal sehr kritisch ist oder Kommentare ausufern in irgendeine Richtung und man sagt, okay, da sollten wir mal Stellung beziehen oder sollten was richtig stellen, dann mache ich das auch. Aber dieses sich täglich das durchlesen, für mich das Wichtigste, zum Beispiel heute bei der Doctor Strange 2 Review, die ich gedreht habe, ich drehe das Ding und gehe danach nochmal in mich. Sie sagt mir dann im Schnitt, ey, das war richtig gut oder hier und da ist meinetwegen irgendwas, dann gehen wir das zusammen durch. Aber wenn ich dann für mich weiß, das war meine Haltung und ich habe alles drin, was ich wollte, dann ist es für mich abgeschlossen. Dann ist für mich so das Nächste dran. Und das ist zum Beispiel heute, wir machen den Podcast zusammen. Und morgen ist es dann Moon Knight, weil ich habe da immer so ein bisschen dieses Nichts ist so alt wie die Tageszeitung von gestern im Kopf. Morgen kommt das nächste Ding und dann wieder. Wenn natürlich auf Dauer irgendwo eine Schieflage gerät, ich anfange, schlechtere Videos zu machen oder mich anfange immer zu wiederholen oder nicht mehr hinterfrage, was ich da mache, dann wird sich das widerspiegeln und dann gehen auch immer die Alarmglocken an. Also dann wird mir auch Gina immer Bescheid sagen und dann, also wenn irgendwas sich kritisch entwickelt, aber dafür gibt es eben quasi diese Kontrollinstanz. Aber ich distanziere mich davon, mich davon angreifen zu lassen, weil morgen geht es wirklich weiter. Ich mache jetzt seit 11 Jahren fast jeden Tag ein Video und ich will mich nicht, weil die Menschen, die es schaffen, dann nicht manchmal Positives, aber auch, also vor allem das Negative, wenn Leute es schaffen, einmal so zu greifen und runterzuziehen, dann ist das so ein Nährboden, wo du immer mehr Leute mit anlockst.
Ja, aber auch
ja, das ist immer so, ich finde es gefährlich manchmal in seiner eigenen Bubble, weil uns fällt es, mir besonders, viel schwerer, Lob anzunehmen als Kritik. Bei Kritik bin ich sofort so, oh, da hast du vielleicht recht, sollte ich was machen. Bei Lob weißt du ja selbst, weil David muss mir oft immer sagen, Robert, nimm das mal an, hast gut gemacht. Er war einer der Ersten, der auch dieses Jahr beim Oscar-Video meinte, weil es in den Trends war, nimm das mal an, Robert, das hast du gut gemacht.
Ja, weil er direkt anfing so, ja, naja, da kommt ja vieles mal. Nein, Mann. Es ist
halt aber deswegen weißt du, woher das kommt, das ist so, ich interagiere, weil ich glaube, ich bin inzwischen so lange, dass ich weiß, ich mache doch einen okay, guten
Job. Ich glaube, das
Job
ist auch so ein bisschen ein Schlüssel zu der Sache. Ich will jetzt gar nicht zu lange drauf eingehen, aber ich glaube, ein Schlüssel dazu ist auch, da kommen wir jetzt in einen anderen Bereich, aber ne, du sagst ja selber auch immer wieder, ja, so du machst halt nur Kritiken. Ne? Du hältst da, ich habe manchmal das Gefühl, du hältst da dann gar nicht so viel von deiner Leistung.
Ja, in so einer Welt,
und dass
wo
du
Krieg
dann nicht
herrscht,
dass du dann die, ja, aber Robert.
So bin ich nun mal. Also
ja,
ich
alle, wir sind ja alle. In meiner Welt herrscht genauso Krieg wie in Yves' Welt und jeder Hörer. Aber trotzdem sind die persönlichen Dinge wiegen ja nicht weniger, weil jetzt Krieg irgendwo auf der Welt ist.
Für mich veranschaulicht sowas aber zum Beispiel noch einmal mehr, wie unwichtig tatsächlich am Ende mein persönlicher Beitrag in der Gesellschaft ist. So geht es mir.
Aber doch nicht für dich.
David, so geht es ja, mir, gut, aber es ist okay. Wir machen tolle Sachen. Wir sitzen hier, wir reden, 10.000 Leute hören das. Das ist super schön, dass wir das machen. Ja. Und ich bin jeden Tag dankbar. Auf der anderen Seite denke ich nicht, dass unser Job essentiell sein wird, um eine Gesellschaft am Laufen zu halten. Und die gesamte Pandemie und Systemrelevanz und unsere und die Kinos, die alle zugemacht haben, haben so sehr nochmal das auch so gezeigt. Ich finde es aber auch gesund, weil ich bin einer, der kann, bildet sich sonst noch
aber,
was drauf
also,
ein.
Um mal den Weg zurückzufinden. Ich mache Videos, weil ich voll Bock habe, ins Kino zu gehen und voll Bock habe, darüber zu reden. Und dann denke ich so, das ist der Grund, warum ich meinen Beruf mache. Mir ist gar nicht wichtig, ob mein Beruf was bewegt. Also ich würde dir ähnlich gehen, oder? So, bist du deswegen eingestiegen?
Ja, also bei mir ist es schon die absolute Passion. Ich sag mal so, der Tag, an dem ich wirklich keinen Bock mehr auf Filme habe, ist der Tag, wo ich es nicht mehr mache. Also es ist wirklich, dann könnte ich es auch nicht mehr machen.
Aber glaubst du, dass sowas kommen kann?
Nein, glaube ich nicht, ja, weil diese Passion ist nie gestorben. Ich dachte auch immer nur, das ist eine Phase, es ist aber keine Phase mehr, es ist schon viel zu lange. Aber nur, um nochmal auf diese Kommentare einzugehen, ich denke, es dauert lange, bis einen wirklich, wirklich, wirklich was trifft. Also ich glaube, wir sind alle Persönlichkeiten der Öffentlichkeit und ehrlich gesagt finde ich es auch manchmal total lustig. Also es gibt sau kreative Beleidigungen und die finde ich sogar sau lustig.
Ich wurde gestern als der Ich-hasse-Marvel-Opa bezeichnet. Einer schrieb, und täglich grüßt der Ich-hasse-Marvel-Opa.
Bei mir, wir hatten sogar mal, es ist lange her, da habe ich noch mit meinem Volo sogar ein Video gemacht, da haben wir sogar die fiesen Kommentare vorgelesen. Das war richtig lustig.
Ja.
Wir haben uns da auch echt bepisst. Also es ist okay. Also ich finde es nicht schlimm.
Das könnten wir in einer Podcast-Folge mal machen.
Ich finde es überhaupt nicht schlimm, weil du, ich stehe ja auch mit meinem Gesicht dahinter. Ich bin halt der Vogel da im Internet.
Ja.
Und wenn da ein Keyboard-Warrior was zu schreiben hat, dann ist das auch manchmal total witzig.
Aber meinst du, das macht da vielleicht einen Unterschied, wenn man für eine Marke wie Moviepilot ein Gesicht abbildet oder wenn man die Brand selber ist? Ich meine, hilft das, hast du das Gefühl, du kannst dann öfter einfach die Tür zumachen und sagen, das ist Moviepilot, das bin ich?
Nee, da ist so viel Eve in den Videos, weil ich schreibe nichts, ich bringe vor die Kamera und leg los, ich habe nicht mal Notizen.
So habe ich das früher gemacht. Warum machst du das noch?
Was?
So habe ich das früher gemacht. Nie eine Notiz aus Gründen ja irgendwann angefangen. Nee,
bei mir war mir früher umgekehrt. Früher war es bei mir strukturierter. Früher war es bei mir geschrieben. Ich habe auch eine Zeit lang mit dem Teleprompter gearbeitet. Ich bin aber einfach nicht ich. Das war auch sau unauthentisch. Auch innerhalb der Firma haben wir häufiger darüber geredet und gesagt, willst du es nicht einfach mal so machen, so wie du mit mir bei Mittag redest?
Und das waren dann gescriptete, also ganze ausgeschriebene Texte oder waren das Stichpunkte?
Sowohl als auch. Also ich hatte schon Essays. Essays würde ich auch gerne mal wieder machen, wenn man wieder Zeit da ist. Habe ich auch Bock drauf. Aber das wäre was ganz anderes.
Ich bitte darum, es gibt so wenige davon in Deutschland.
Die machen auch wahnsinnig Spaß. Habe ich auch früher häufiger gemacht. Aber das, was ich so on camera mache, mache ich ungeskriptet und auch ohne Notizen. Also und wenn ich mal einen Namen von irgendeinem Schauspieler vergesse, dann erwähne ich es im Video. Da sage ich auch, oh Gott. Wie heißt er nochmal? Schreib's bitte in die Kommentare. Ich finde es auch vollkommen okay.
Mir fällt immer hinterher auf, wenn ich so 7 Minuten lang Daniel Craig gesagt habe und dann 49 Millionen Kommentare mich darauf hinweisen, dann denke ich mir beim nächsten Video immer, okay, vorher unbedingt gucken und bei dieser Google-Audio-Ansage sagen lassen, wie der Name.
Aber ich glaube, es gibt voll viele Leute, die ständig, also du sagst das ja auch, ich kannte Leute, die haben Kirsten Dunst gesagt. Ich kenne Leute, die sagen Regisseur mit so einem G. Regisseur.
Das habe ich auch ein paar Mal gehört.
Es gibt einige Leute, wo ich denke, wie kommt denn das hier? David hat das manchmal und dann korrigiere ich, das ist immer ganz gut, dass wir da so durchkommen. Ich glaube, das kann man gar nicht immer abschütteln.
Bevor wir zu den eigentlichen Themen kommen, wollte ich noch mal kurz wissen, wo kam denn das her? Gab es so diesen Punkt, wo du, wolltest du dich unbedingt mal mit Filmen auseinandersetzen? Wolltest du was ganz anderes machen? Und wo, gibt es noch irgendwas, wo du hin willst? So mit dem Kanal vielleicht, mit den Videos oder mit selbst?
Die Passion war immer da, wie gesagt. Mhm. Ich wollte unbedingt im Filmbereich arbeiten und habe es auch eine Zeit lang halt in der Redaktion gemacht, als Praktikant. Aber ich habe auch ganz schnell gemerkt, dieses reine Schreiben, das bin nicht ich. Und ich wollte auch schon vor die Kamera, weil ich habe auch früher sehr viel Theater gemacht und sowas. Ah, okay. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann hatten wir die ersten Videos und da hatte ich echt Blut geleckt. Und das wollte ich dann auch weiterentwickeln. Und ehrlich gesagt will ich es auch weiterhin weiterentwickeln. Mhm. Wir hatten hier und da auch schon mal Comedy-Formate, die auch wirklich lustig waren. Aber die kann man nicht komplett improvisieren. Da braucht man schon wirklich ein Outline und so weiter. Ich hätte auch schon Bock, wieder auch mal in diese Richtung zu gehen. Ich will jetzt auch nicht zu viel teasern und versprechen, wenn es nicht kommt. Aber ein paar Ideen und ein paar Gespräche finden statt. Wer weiß, was draus wird. Aber ja, definitiv möchte ich mit dem Kanal auch noch in andere Sphären gehen.
Wie ist denn das aufgeteilt? Du gehörtest vorher zu Filmstarts, bist dann rübergewechselt in Webedia zu Moviepilot.
Ja.
Und der Kanal ist quasi genau wie du. Du bist festangestellt, der Kanal gehört zu Moviepilot.
Genau.
Gut.
Mehr muss ich gar nicht wissen.
Ich wollte jetzt was auf die Theatersache eingehen, aber ich glaube, wir kommen erstmal zu den eigentlichen Themen, weil die werden sich sehr, glaube ich, heute ziehen.
Genau.
Denn wir kommen jetzt immer zu dieser Frage.
Aha.
Was hast du zuletzt gesehen?
Das kann alles sein.
Heute früh, Moon Knight Finale.
Ah, da reden wir nachher am besten drüber.
Und gestern Doctor Strange.
Und davor?
Was The Altes? Northman.
Okay.
Also im Kino zumindest.
Dann sag doch mal ganz kurz zu den Offen. Wir machen es immer so, dann sagt der Gast trotzdem, selbst wenn wir es hier schon besprochen haben, gleich kurzer Abriss. Du meintest vorhin, findest es auch, dass es der Schwächste ist, aber du findest ihn gut.
Ich fand ihn wirklich gut. Also ich war schon positiv überrascht, weil ich dachte, viele haben mir gesagt, es ist ein mainstreamigster Film.
Mhm.
Das stimmt. Aber es ist immer noch durch und durch ein Robert Eggers-Film. Mhm. Also, wenn man denkt, es ist eine klassische Revenge-Story und man sich den Trailer anguckt, dann denkt man, man kriegt brachiale Action, brachiale Wikinger-Action. Das ist nicht wirklich der Fall. Also, man kriegt schon so einen Crash-Kurs in die Mythologie der Wikinger, was mir ziemlich gut gefallen hat. Die Bilder fand ich wieder großartig. Generell, Robert Eggers ist auch ein super Schauspielerregisseur. Also, selbst aus den kleinsten Nebenrollen holt er krasse Performances raus. Ich glaube, Ethan Hawke hat eine Screentime von was? 5 Minuten?
Der ist aber generell gerade wahnsinnig stark, finde ich.
Aber guck mal, zum Beispiel. Das ist ein perfektes Beispiel. In Moon Knight spielt ein Hauptantagonisten und hat nicht wirklich viel zu tun, außer Exposition. Und er läuft mit dem Stab rum und er ist halt Ethan Hawke und kann das Material so ein bisschen retten.
Mhm.
Aber eigentlich ist es eine scheiß undankbare Rolle, so wie bei den meisten Marvel-Schurken. Und hier spielt er einen Wikingerkönig für was? 5 Minuten? Und diese Rolle bleibt sowas von im Kopf.
Ich habe ja schon The Black Phone gesehen. Der,
den will ich jetzt auch bald sehen,
ja. Genau, der kommt jetzt ja im Sommer, glaube ich, ins Kino. Da spielt er ja einen Killer hinter einer Maske. Mhm. Und hinter dieser Maske...
Ich kann mir... Alles, was du jetzt sagst, darfst du schon sagen?
Das kannst du im Trailer sehen.
Okay, gut.
Also, dass ich ihn gesehen habe, habe ich hiermit gesagt. Aber ich sage euch nicht, wie er gut ist. Aber er spielt einen Killer, der hinter einer Maske ist, weil das wird im Trailer verraten. Mhm. Und was ich da so krass finde, ist, dass... Obwohl er diese Maske trägt, ist die Screen-Performance oder diese Screen-Commandment, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, das ist so stark, dass ich dachte so, ey, das können nur super wenige. Also selbst so ein Karl Urban, den ja in Dread immer nachgesagt wird, er wäre so stark gewesen. Ah, ich finde, da ist selbst Sylvester Stallone als Judge Dredd die bessere Wahl für mich. Ich fand den Dredd in Dread leider nicht so präsent, wie ich ihn mir... Ich habe die Comics früher nämlich total gerne gelesen, oh, wow, von Judge, okay, Dredd. Und da ist der ja wie so eine marodierende Wildsau und gar nicht so tame. Und hier finde ich den auch ganz stark. Und ich weiß nicht, ob ihr First Reformed gesehen habt.
Nein.
Das ist so ein Bibelfilm von Paul Schrader. Irre, wie gut er da spielt. Also, dass er da keinen Oscar für bekommen hat.
Ich hatte ihn gesehen als diesen Jazzmusiker, wie hieß denn das? Blue, irgendwas mit Blue vor 3-4 Jahren. Damals habe ich gesagt, er hätte eine Oscar-Nominierung kriegen müssen, hat er aber nie bekommen.
Ja, der ist irgendwie immer übersehen worden.
Ja, ne? Das ist so ein bisschen schade.
Ich bleib auch dabei, in Training Day war er genauso Oscar-würdig wie Denzel Washington. Also,
findest du, ja?
Ja. Also ich bin froh, dass Denzel Washington den Oscar dafür bekommen hat.
Ist er das nicht auch, weil wir letztens fast über Nicolas Cage viel geredet hätten in Lord of War?
Ja,
Lord of War. Da ist ja der Agent, ne?
Ja, da hat er wirklich keine große Rolle. Nee. Oder nicht.
Aber
wirklich.
Ich mag den gerne.
Ich auch, sehr, sehr gerne sogar.
Okay, Northman, okay. Ja. Ansonsten noch was gesehen zuletzt? Den Avatar 2 Trailer.
Den Avatar 2
Trailer. Lass uns darüber auch gleich
reden. Ja, der wurde uns ja gestern gezeigt. Bei der
in Doctor 3D.
Strange das ist, 2, genau, PV. Ich muss dazu sagen, ich finde, ich weiß, es ist eine krass unpopular Meinung.
Nee, gar nicht, finde ich. Ich finde
so 50-50. Avatar ist sau überbewertet. Ich finde, für die damalige Zeit war er aufgrund der Technik des Films unglaublich und ich habe mich auch total hypnotisieren lassen auf der Leinwand. Der Film ist aber Ferngully, Pocahontas, Der mit dem Wolf tanzt und all diese Filme nochmal. Es ist okay, weil es gibt halt Tropes und ich meine, im Grunde genommen ist ja jetzt auch The Mandalorian ist genau das gleiche wie hier.
Die Dollar-Trilogie?
Ja, die Dollar-Trilogie, wie heißt es nicht Yojimbo, aber es gibt ja zehntausende Filme, wo der einsame Revolverheld irgendwie sein Herz geht auf, weil er irgendein unschuldiges Leben beschützt. Ist auch Firefly.
Aber deswegen ist es ja auch eine Frage des Wies und nicht des Was.
Und ich fand den Film gut, aber nicht so bahnbrechend wie alle.
Ich hatte meinen Schwager jetzt eine Woche zu besuchen, der ist 10 Jahre alt und hat Jurassic Park geguckt bei uns.
Ja, der ist aber
und der war unglaublich fasziniert, Brachiosaurus, aber auch Avatar und der ist auf die Couch gesprungen und hat geschrien, als sie anrufen, als sie dann auf, der Kampf am Ende, also er war richtig drin. Und wenn er natürlich diese Magie sich so transportiert, ich glaube, diese beiden Filme bei uns auf der Leinwand zu Hause zu gucken und mit einem Sound, der dir um die Ohren fegt, das hat dem echt eine Portion Filmliebe rübergegeben. Und Avatar ist zumindest auch für Heranwachsende, glaube ich, ein tolles Abenteuer. Mhm. Und das wird man dem Film, glaube ich, nie nehmen können. Wenn man den jetzt heute guckt, aus der Sicht des Mit-30er oder Anfang 40er, dann ist, das verstehe ich, ne? Aber dieser Pocahontas-Ruf, der war ja sehr früh auch schon da. Also ich glaube gar nicht, dass das eine so sehr unpopular Opinion ist, ehrlicherweise. Gefühlt jeder Zweite sagt
den
sowas.
Eher so mittel, ja. Ich muss gestehen, ich habe mich seit die unendliche Geschichte, als ich 8 war und den im Kino gesehen habe und wie so ein staunendes Kind über den Bildschirm dem Drachen folgte, habe ich mich bis dato nicht mehr so gefühlt. Das war bei den Herr-der-Ringe-Filmen so. Mhm. Letztes Jahr Dune hat auch wieder solche, ne, es gibt so alle paar Jahre mal einen Film, der mich so berührt. Und Avatar hat mich weggeballert. So. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass ich jetzt, als der Trailer gestern lief, dachte ich so bei den ersten Bildern, irgendwie macht das gerade gar nichts. Das könnte auch aus dem ersten Avatar sein und ich würde es gar nicht merken, weil sie werben in den ersten Shots so mit den typischen Bildern von riesigen Pflanzen, die sich über diese hängenden Berge ranken. Und ich dachte so, sie bauen da aber schon ganz schön stark darauf, dass man allein aufgrund dieser Bilder wieder sagt, boah. Und das war bei mir gar nicht. Aber je länger der Trailer dauerte, umso mehr Bilder und Einstellungen und auch was das Emotionale transportiert hat durch die Worte, die gesprochen wurden und wie die Figuren geactet haben, dachte ich so, das sieht spannend aus. Ich möchte mehr sehen. Ich fand den spitze, den Trailer.
Ich glaube, der Film wird auch wirklich gut. Und ich finde gerade die Close-Ups, die zeigen uns einfach mal den Sprung in der Technologie. Ist ja so ähnlich wie die Trilogie, die ich total geliebt habe, diese Planet der Affen-Trilogie.
Ja, Hammer.
Mit jedem Film wurde es verrückter, wie sehr Caesar aussah wie ein echter Affe. Mhm. Also du konntest ja wirklich Haarfollikel sehen, du hast das bisschen Flüssigkeit auf seiner Stirn gesehen und so weiter. Und die Close-Ups waren wirklich beeindruckend jetzt im Avatar-Trailer. Aber dafür, dass der Film, wie heißt der Call of the Water oder so?
Way of the Water.
The Way of Water. Und dafür habe ich zu wenig Unterwasserzeugs und so weiter gesehen. So, so der Selling Point, der unique Selling Point des Films ist ja so Unterwasserwelten und so weiter und so fort. Davon wollte ich schon ein bisschen irgendwas sehen.
Ich glaube, bei dieser Strategie, dieser Film wurde ja um 7 Jahre insgesamt verschoben.
Yeah.
Ne? Seitdem der angekündigt wurde. Und jetzt kommen ja immer im 2-Jahrestakt im Dezember die Fortsetzungen raus. Und James Cameron arbeitet wie ein Bekloppter und hat tausende Seiten zu den verschiedensten Charakteren. Die Strategie, die Disney da fahren muss, ich meine, die können nicht weniger. Also ich glaube, deren unterstes Ende an weltweitem Einspielergebnis muss 1,5 Milliarden Dollar sein. Mhm. Und wenn du diesen Druck hast, dann musst du auch ganz anderes Marketing fahren. Und jetzt bei diesem ersten Teaser willst du erstmal die Leute wieder abholen. Ich glaube, diese Unterwasserwelt und so, das werden sie uns erst beim ersten richtigen Trailer oder beim nächsten Mal dann schuldig werden. Aber ich fand, und wir waren gestern in keinem guten Kino und hatten keine guten 3D-Brillen, um das in 3D zu sehen. Also technisch ein relativ alter Saal in der Stadt. Ah, es sah wirklich stark aus, das 3D. Also da dachte ich mir, okay, das verstehe ich, das Ding will ich dann auch in 3D sehen. Und ich hatte so eine ganz, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, innige Gänsehaut, weil dieses Thema Natur und Einklang, wir haben heute, als wir den Podcast aufnehmen, leider in Deutschland ja den Earth Overshoot Day, falls ihr das kennt. Heute sind die Ressourcen aufgebraucht. Und das ist erschreckend an dem 4. Mai, ehrlicherweise. Und so diese Einklänge mit Natur und dieses Thema, das fand ich ja auch bei Dune so fantastisch, wie die Fremen da leben und wie sie mit dem wenigen Wasser
und
umgehen.
Und die Wüstenmaus.
Ja. Das ist einer der besten, also dieser Statement mit der Wüstenmaus in Dune, die diesen einen Tropfen Wasser verwendet. Ne? So wie Kakteen machen das ja auch so. Sie fangen den Tau über ihre, deswegen haben die ja Stacheln auf und die fließen dann runter zur Wurzel.
Was? Die haben die Stacheln, damit sie dich pieksen.
Das geht nicht. Okay. Gut. Und ich traue dir das zu. Also ich fand den auch sehr, sehr schön. Und ich drücke diesem Film echt die Daumen. Und auch James Cameron, der, glaube ich, in seiner ganzen Karriere nichts mehr machen wird, als
außer
diese Avatar-Fortsetzungen.
Ja.
Ich wünsche dem, dass der so ein Werk eben schafft für die nächste Generation nach uns, die sagen, das wird deren Herr der Ringe, ne?
Voll, voll.
Wird Avatar vielleicht. Ne?
Ich gönn's ihm auch total, obwohl ich ihm ein bisschen vieles übel nehme. Ich bin großer James Cameron-Fan und deswegen nehme ich es ihm auch irgendwie übel, dass er alle paar Jahre vor der Kamera tritt und sagt, das
diesmal
ist das wahre Sequel zu Terminator Judgment Day. Und
diesmal bin ich Produzent.
Und ich
jetzt kann es nur gut werden.
Ich hab's ihm geglaubt bei Genesis, obwohl dieser Film Genesis heißen sollte, so wie der geschrieben wird. Und da habe ich es ihm noch geglaubt. Dann kam er für Dark Fate. Und ich habe den Trailer gesehen, ich so, das sieht nicht gut aus, aber okay. Und dann bin ich in den Film gegangen, ich so, Linda Hamilton, weil das ist ja das, was jedes Franchise jetzt macht, die holen unsere alten Helden zurück und dann sind die aber kacke on screen und dann sind die neuen Charaktere lahm und dann ist es eigentlich nur so ein bisschen...
Sie macht vor allem Dinge kaputt.
Ja, sie machen voll viel kaputt.
Also ganz großartig finde ich jetzt beim neuen Trailer von Jurassic Park, wie Jeff Goldblum mit der Fackel dasteht und ich dachte so, wow, das Finale scheint exakt die Kopie von Teil 1 zu sein.
Na gut, Jurassic Park kann man nicht mehr kaputt machen. So, also ich sag mal so, der erste Jurassic Park, der ist unantastbar. Das ist bis heute ein Meisterwerk. Ich guck den, ich habe den vor...
Ist ja auch Filmgeschichte auf mehreren Ebenen.
Ich habe den Film das letzte Mal, ich habe jetzt diese Rewatch-Reihe auf Movieplot. Ich habe Jurassic Park vor 2 Monaten wieder gesehen.
Alle 5 Filme oder den ersten Mal?
Alle habe ich gesehen, aber Jurassic Park, der wahre, ja, der hat immer noch 1:1 diese Magie. Ich gucke den, ich krieg Gänsehaut. Yeah,
das ist krass, den finde ich halt so overrated.
Ich kann nicht. Dieser Film, wenn man in den 90ern groß geworden ist, dann muss man sowieso Dinos lieben irgendwie. Und das ist der einzige Film, obwohl der zweite hat auch diese super praktischen Effekte aus den ersten übernommen.
Den mag ich ja viel mehr.
Ab dem dritten gab es immer noch praktische Effekte, aber die waren nicht mehr vom gleichen Studio, das sieht man. Deswegen sehen die aus wie aus dem Plänterwald. Und in Jurassic World sehen die Dinos scheiße aus. Sorry, die sehen kacke aus. Es ist einfach nur aus dem Computer. Und es ist ein B-Movie-Franchise geworden, was ich nie dachte. Das basiert auf einem Michael Crichton-Buch. Und jetzt sind wir in einem Keller, wo es Söldner gibt, die aus Dinos Soldaten machen wollen. Komm schon, das ist Sharktopus. So, das hat
was aber über 1 Milliarde Dollar einspielt, das ist übel, ne?
Das tut mir im Herzen weh.
Ich meine, davon war, glaube ich, Universal selbst überrascht. Wie sehr Jurassic World, das war ja dann, das war ja direkt auch der weltweit erfolgreichste Kinostart aller Zeiten, Startwochenende aller Zeiten.
Ja, 2015 und wurde dann getoppt von The Force Awakens.
Genau,
ja, genau.
Und niemand hatte gedacht, dass Jurassic World so outperformt.
Und das Witzige ist, man muss sich auch den Jurassic World Teaser damals angucken, weil er macht halt alles richtig, ne? Also du hörst die Musik und du weißt, oh, die Gefühle gehen los. Oh, der Park hat offen und es zieht auch alles. Und dann zum Schluss die Enthüllung, Sharktopus, ein Frankenstein-Dino. Da habe ich schon damals wirklich, ich habe den im Kino gesehen und ich... Ach du Scheiße. Wirklich? Das passiert aus Jurassic
Park? Vor allen Dingen mit dem sympathischen Duo Bryce Dallas Howard, die damals wie heute eigentlich kaum bekannt ist oder die ich jetzt auch nicht in so eine Rolle gesteckt hätte. Und Chris Pratt, der kam ja gerade von Guardians Set runter, glaube ich. Und bei Guardians fiel der super positiv auf und ich dachte so, ey, da bin ich gespannt, was der bringt. Aber ich hatte bei Jurassic World nie das Gefühl, dass der ist kein Harrison Ford.
Absolut nicht.
Selbst im ersten Teil, Sam Neill, kann man sich ja drüber streiten, aber Sam Neill hat irgendwie, der bringt was anderes für diese Rolle mit.
Das waren echte Menschen im ersten Jurassic Park. Das Spannende ist, der erste Jurassic Park Film nimmt sich so viel Zeit, bis die Scheiße losgeht. Also bis die Dinos ausbrechen und da alles schief geht.
Es ist aber auch wenig, was da passiert.
Ja, ne? Tatsächlich.
Es sind wenige Dinos und wenige Handlungsorte aber die und Sachen, wenige Menschen.
Ja, aber die Sachen, es, die da sind, die funktionieren. Der Film hat ein super Pacing. Du juckst dich für die Figuren in einem, in Anführungsstrichen, Monsterfilm. Das ist übrigens auch das Problem. Weißt du, der erste Jurassic Park Film hat die Dinos behandelt wie Tiere. Okay, was sie auch sind. Aber die neuen Filme, das sind Monsterfilme. Die neuen Filme sind ganz klare Monsterfilme. Sie benehmen sich wie Monster. Das bedeutet, wenn mehrere Dinos wegrennen vor einem ausbrechenden Vulkan, bleiben sie stehen und sagen, lass mal boxen. Und das passiert im Film. Und ich, okay. Und dann kommt der T-Rex und rettet die, weil, Dicker, ich bin dein Kollege, ich helfe dir jetzt für Trailer. So, und ich, was? Zur Hölle sehe ich da gerade.
Wir sind aber völlig abgekommen. Wir haben über Avatar geredet.
Ja, wir sind bei fast 40 Minuten und haben noch nicht über einen Film
geredet. Oh Gott, sorry.
Aber jetzt mal abschließend, ich habe es bei euch beiden, ich glaube, du warst jetzt nicht ganz so begeistert, Eve. Bei dir habe ich noch gar nichts gehört, Robert. Avatar, noch mal kurz ein letztes Wort.
Habe ich doch gerade gesagt, ich hatte Gänsehaut. Ich finde diese Thematik mit der Natur super.
Na,
ich finde das alles eh ganz toll. Habe ich alles gesagt, habe ich nicht zugehört. Bevor wir jetzt gleich, ich mache das jetzt hier kurz einen Hard Cut. Hm. Wir reden gleich über Doctor Strange 2, oder? Okay. So, dass wir als nächstes darüber sprechen. David und ich haben auch noch einen sehr spannenden Erotik-Thriller gesehen, übrigens, falls wir darüber reden.
Zu zweit.
Wie versprochen, haben wir gestern zusammen Doctor Strange in the... Sag du es, du hast mit deinem amerikanischen Akzent, klingt's cooler.
Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
Ja, schön.
Gesehen.
This summer.
Uns wurde prophezeit, dass das die Ausgabe sei, wo wir uns endlich die Köpfe einschlagen werden, weil jetzt hier so konträre Meinungen aufeinander prallen. Und ich meinte dann schon gestern zu Zuschauern, die mir das geschrieben hatten, so weit sind wir gar nicht auseinander.
Wieso? Und generell, selbst wenn. Ich verstehe das, ich finde das immer so affig.
Weil es nur eine richtige Meinung geben kann.
Genau. Okay, stimmt.
Und zwar... Ja, aber ich glaube, ne, wenn man den Spiegel hier mal durchführt, sind so mehrere Enden da. Ne? Du fandst ihn gut, ich fand ihn sehr mittelmäßig und du, was bei dir?
6 von 10 möglichen Punkten.
6 von 10, das ist aber auch mittelmäßig für Robert Hofmann.
Ja.
Fass mal zusammen.
Soll ich mal zusammenfassen?
Fass mal zusammen.
Ist gar kein Problem. Aus dem einstigen Chirurgen Stephen Strange.
Es kommt wie aus dem FF geschossen.
Das ist, ich will nichts, wohl, andersrum. Ich habe in meiner Review gesagt, im Podcast werden wir spoilern, oder?
Genau, ich habe in meiner Review nicht verraten, wer der Antagonist ist.
Ja, ich auch nicht. Wobei, das ist wirklich sehr, sehr krass, wenn du dir, egal welches Plakat du dir anguckst, egal welches Werbe-Online-Banner du dir anguckst, wenn ich mir eure beiden Thumbnails angucke, bleibt nicht mehr viel Spielraum. 2 Gesichter, außer eure, die da drauf sind. Wer ist der Gegenspieler? So ungefähr, denkst du so.
Hätte ich auch einfach.
Aber du auch genauso.
Das hätte auch er selbst sein können.
Aber ich muss auch bei Eve sagen. Eve sagt so, Digga, fängt an mit seinem Video, ich werde kein bisschen spoilern, wie immer, ihr könnt dich drauf verlassen. Ja. Und nach 7 Minuten so, ja, ihr müsst WandaVision gesehen haben, um zu verstehen, was da alles passiert.
Naja, aber,
so Bottomline.
Aber das finde ich immer noch kein, das finde ich immer ganz
spannend. Aber guck mal, du sagst im Grunde, ich verstehe den Ansatz. Es ist wahnsinnig schwer, über diesen Film eine fundierte Aussage zu treffen und zu gucken, wie weit geht man oder geht nicht. Und sobald du mit dem WandaVision-Thema anfängst, habe ich auch gemacht, kannst du so ultrasensibel damit umgehen, wie du willst. Spätestens nachdem Leute den Film gesehen werden sie dir im Nachhinein sagen, war ein Spoiler.
Und es gibt immer wieder die Leute...
Aber im Nachhinein sagen, es ist ein Spoiler, dann war es ja doch kein Spoiler.
So machen sich Leute, aber das sagen die Leute dann nicht dazu.
Es gibt immer
du
die
hast
Leute,
gespoilert und sagen dann nicht, dass sie im Kino schon waren.
Es gibt immer wieder die Leute, die dann halt auch kommen und sagen, ne, also ich hatte gestern zum Beispiel den Fall, dass ich schrieb, er spielt in außergewöhnlich wenigen Multiversen. Also für einen Film, der In the Multiverse heißt, sehe ich exakt, ich habe mal mitgezählt, 3 Universen. Und ich dachte so, im Trailer gibt es diese Montage und auch im Film ja, wo sie durch diese verschiedenen Multiversen oder Universen fliegen. Und das schrieb ich so. Er hat erstaunlich wenig Multiversen und einer meinte, das ist jetzt schon Spoiler für ihn. Und das irgendwie
und
ja,
das ist
auch, irgendwie nein.
Also, ich hatte tatsächlich bei dir gelesen, auch mal in die Kommentare, dass jemand auch meinte, Multiversen ist falsch ausgedrückt.
Genau, deswegen hatte ich es jetzt
weil Multiversum und Universen dann wieder von... Aber du hast mich gebeten, ja zu sagen, worum es eigentlich geht.
Ja, übrigens, apropos Spoiler, mir wird manchmal vorgeworfen, Spoiler, wenn ich sage, der Film hat mir gefallen. Dann so, toll, jetzt weiß ich, dass er gut ist. Ja. Ich so, ich sag, mir hat er gefallen.
Ist in deinem Video nicht irgendwo Kritik oder Review drin?
Ja, aber dann sagen die, kannst du das bitte lassen mit der Wertung schon im Titel? Weil dann weiß ich schon, ob der Film gut oder schlecht ist. Das ist ein Spoiler. Ich so,
ja,
nein.
Aber das macht der David ja auch. Ihr folgt ja dieser Linie. Und wenn sich jemand entscheidet, euch zu abonnieren und dann in der Timeline das sieht und dann die Augen. David setzte sich nämlich in der PV und meinte, er hat sich auch einen Spoiler einen Tag vorher reingeklickt, obwohl er den Titel gesehen hat. Er wusste, er wird gleich gespoilert.
Ja, aber,
manche Leute machen dann einfach weiter, obwohl sie wissen, ihr wird gleich was kaputt gemacht.
Aber das ist ja nicht mal ein Spoiler zu sagen, Film hat mir gefallen, Film hat mir nicht gefallen, weil das ist ja kein Spoiler. Das ist, okay, dieser Typ im Internet, dem gefällt was oder nicht, aber er hat nicht mal gesagt, worum es im Film geht.
Ich finde es komisch, wenn Leute dann danach schreiben, du jetzt, hast mir jetzt den Film kaputt gemacht.
Ich kann ihn jetzt nicht mehr genießen, genau, weil er dann, dir nicht gefällt.
Und wo ich denke so, wie Wieso ist das denn? Möglich? Wie ist da,
aber das
meine
ist eure
Meinung?
Eigene Sicht über euch und wie wichtig ihr euch selbst vielleicht nehmt. Für andere seid ihr vielleicht Vorbilder. Oder Dinge, für die es, oder wo sie sich dran orientieren. Und wenn sie eine große Vorfreude haben und jemanden, dem sie sehr vertrauen und dann feststellen, da gibt es eine Diskrepanz, kann das schon sein, dass das ein Dämpfer auch ist. Also für, ihr könnt's euch
das wäre sehr schade. Also wenn ihr nur weil
aber ich sage ja nur, eure große Reichweite jeweils führt oder auch bei mir führt dazu, dass wir für unterschiedliche Menschen mal mehr, mal weniger bedeuten. Und das können wir uns nicht immer aussuchen. Und deswegen kommt das vielleicht auch so zu solchen Reaktionen.
Gut, aber das ist nicht in meiner Verantwortung, was jeder Einzelne sich
da aber die dritte
sieht.
Frage jetzt zum dritten Mal ist ja, worum geht es
eigentlich
in
Doctor Strange?
Also Stephen Strange, wir wissen alle, er war Chirurg, er hatte die Hände verletzt, hat aber die große Zauberei gelernt. Und er weiß, er hat erlebt, was der Blip bedeutet, er hat mit den Avengers Thanos besiegt, aber es gibt eben auch den Part in ihm, der auch weiß, dass das Multiversum existiert, nachdem er Peter Parker helfen wollte, aber auch den einfachen Mann, der glücklich sein will. Ja, der im Leben sich fragt, habe ich nicht auch das Recht, glücklich zu sein. Ich kann zwar zaubern und toll, das ist alles ganz schön, aber so ist es dann halt und das ist so ein bisschen das Grunddilemma, mit dem wir auftauchen, als er aber auf ein Mädchen trifft, durch das ihm klar wird, dass seine Albträume, die ihm nachts auch plagen und das Träumen generell ein Blick auch in andere Welten sein kann. Mhm. Und damit verbunden ergibt sich eine Geschichte voller Zauberei und Hexerei.
Ja.
So.
Schön zusammengefasst.
Mehr dürfen wir nicht, aber spoilern wir jetzt sofort oder versuchen wir erstmal...
Ich würde sagen...
Lass uns mal erstmal über generell den Eindruck sprechen, oder?
Ja, das können wir machen.
Ich glaube, jeder hat jetzt auf seinem Kanal schon was dazu gemacht. Ja. Der ist bestimmt auch schon online gegangen. Dann weiß man es ja, wenn man es vielleicht gesehen hat. Ich kann vielleicht mal ganz kurz sagen, ich bin rein mit der Vorfreude. Sam Raimi macht einen neuen Film nach 9 Jahren. Mhm. Ich hatte mich wirklich auf ein bisschen was gefreut und war so... quasi abgeholt in den ersten 70%, weil es immer wieder so Situationen gab, wo ein Charakter, oder es gibt einen Crash-Zoom aufs Gesicht oder ein Charakter bricht irgendwo heraus und ein Film, einen Zoom auf die Hand. Und tatsächlich auch so ein bisschen Splatter, also ein bisschen minimaler Gore, jetzt nicht zu krass, es spritzen dir keine Eingeweide entgegen, aber für einen Marvel-Film ist das heavier gewesen als üblich. Und das waren so Elemente, wo ich dachte, jo, das ist Sam Raimi. Aber das ist in dem großen Ganzen, in den ersten 70% des Films, leider immer nur wie, jemand hat gesagt, ey Leute, wir haben den Film von Sam Raimi machen lassen, warum, weiß keiner. Lass den mal zumindest für eine Sekunde einen kleinen Gag einführen, damit die Sam Raimi-Fans sich auch abgeholt fühlen. Ansonsten ist es die typische Schuss-Gegenschuss-Drögerie. Zwei Charaktere laufen entweder nebeneinander her oder stehen irgendwo rum und sagen, Exposition. Ja, aber Exposition. Allein das Gespräch mit Wanda in dem Kirschblütengarten dauert irgendwie eine gefühlte Stunde und dann verhalten sich Figuren wieder. Also gerade der Antagonist, wie er zum Antagonist wird. Müsste ich jetzt im Grunde sagen, es gibt einen Gegenstand, der dann irgendwann herausgeholt wird als, haha, Deus Ex Machina. Das ist jetzt übrigens der Grund, warum diese Figur jetzt böse ist. Und das wird wieder in einen Film gepackt, der keinen richtigen Anfang hat, der kein richtiges Ende hat. Am Ende gibt es irgendwie 6 offene Story- und Plotlines, weil natürlich wieder die nachfolgenden Filme vorbereitet werden müssen. Und drinnen ist alles eher so bla und wirr. Zum Beispiel der Illuminati-Teil, der auch in dem Trailer schon angekündigt wurde. Wenn du den rausnimmst, ändert sich an der Hauptstory gar nichts. Der ist nur, und es fühlt sich so an, als wäre er sogar im Nachhinein eingefügt worden, damit wieder die Fanboys sagen können, kenne ich, habe ich schon mal irgendwo gesehen, den Schauspieler, den kenne ich auch. Und das ist so tragisch, dass das, ich hatte nochmal jetzt gerade überlegt, weil gestern viel Kritik auch unter meinem Video kam, ich bin der Marvel-Hasser, aber ich dachte so, nee, das stimmt nicht. Im letzten Jahr habe ich 2 Filme sehr gut bewertet, nämlich Shang-Chi und Black Widow und die erste Phase, also der erste Iron Man, der erste Thor, auch der zweite Thor sogar noch, den mochte ich. Captain America mochte ich alle Filme. Mhm. Diese erste Phase bestand aus Filmen. Da wurden Filme gemacht. Jetzt geht es nur noch um Fan-Happenings. Dieses Marvel versucht nicht mehr kohärentes Filme zu produzieren, sondern sie quetschen Dinge rein. Das ist bekannt, darüber will ich mich auch gar nicht zu sehr auslassen. Was mich aber persönlich sehr abgefuckt hat, ist, dass kurz vor Ende hatten sie das Gefühl so, okay, jetzt hat er seine Schuld getan, lass mal Sam Raimi das Finale, lass ihn völlig ausrasten. Und dann rastet Sam Raimi aus und ich bekomme plötzlich den Film, für den ich ins Kino gegangen bin. Denn ich gehe natürlich auch mit einer Erwartungshaltung ins Kino, aber ich habe mir auch ein bisschen was erwartet davon. Denn man sieht jetzt bei Moon Knight sehr schön, dass wenn man einen kreativen Jüngling daran setzt, der eine eigene Vision hat, dann wird er auch was Eigenes draus. Mhm. Und dann fühlt sich das nicht an wie sowas wie Winter Soldier und Falcon, sondern kann frisch sein. Und hier ist es aber so, dass es wirklich am Anfang sehr reduziert, darf er mal ab und zu was machen und am Ende gibt es die volle Ladung und es wirkt so wie zwei Filme, die miteinander koexistieren müssen und es aber nicht tun. Und deswegen ist es leider für mich wieder mal nur Durchschnitt.
Es ist halt sehr spannend, weil du gerade Moon Knight genannt hast. Ich glaube, dass Disney Plus ist die Experimentierwiese für das große
Scheinbar,
Kino.
Scheinbar, ja.
Ne, weil auch das Budget jetzt von Doctor Strange 2 ist so zwischen 175 und 225 Millionen Dollar. Das wird jetzt bei Moon Knight nicht zugrunde liegen. Für mich ist Doctor Strange 2 zwei Dinge. Verpatzter Fanservice, wie es in Spider-Man No Way Home richtig gut hingekriegt hat, aus meiner Sicht zuletzt. Und ein Film voller verpasster Chancen. Also Doctor Strange 2 ist für mich ein Film, wir gehen auf einen Weg und ich habe links und rechts immer wieder Dinge gesehen, die hätte ich gern gesehen. Mhm. Warum Stephen Strange und diese Liebe? Ich kann mich an den Emotionalen überhaupt nicht anheften, weil diese Liebe, diese verpasste Chance, all das bekommt keinen Raum mehr. Wird dann durchgetrieben durch eine Handlung, wo ich mir denke, ich will doch mit diesem Menschen fühlen. Und Benedict Cumberbatch ist der Letzte, der das nicht spielen könnte, wenn man ihm den Raum gäbe. Keiner von euch hat wahrscheinlich zuletzt Die wunderbare Welt des Louis Wayne gesehen. Super kleiner Film über diesen Katzenmaler. Ich gucke mir ja sowas an, einfach weil ich finde, er ist ein großartiger Akteur und einer, der auch eine ganz spannende eigene Geschichte hat. Und dann immer wieder in Doctor Strange, wenn wir durch diese Universen geschattert werden, sehen davon 10, 12 Stück, da ist fast jedes interessanter als das, was wir letztendlich geboten bekommen. Und dann auch diese ganze Vermarktung, es ist ein Horrorfilm, wird als Horrorfilm, Genre gelabelt. FSK 12, das muss ein Familienfilm bleiben. Also was dieser Film maximal ist, finde ich, ist schaurig, ist das richtige Wort. Aber ein Horrorfilm wird das nie. Und auch wenn es dann mal hinten raus so zu dem kommt, was David sagt, das will er eigentlich gerade sehen, da werden ganz oft diese Momente eingebremst. Also vermeintlich gruselige Elemente werden sofort dadurch, dass Dinge über Gedankensteuerung wieder mit Menschen gekoppelt werden oder dass diese gruseligen Elemente verwendet werden, um etwas Gutes zu tun, sofort wieder ausgebremst. Und deswegen ist dieser Film ständig für mich an so einer Oberfläche von Dingen, die ich hätte gerne sehen wollen und die alle zusammengedrückt werden durch das Marvel-Korsett, durch den Fanservice. Und ganz ehrlich, ich saß da in dem Sitz und dachte, das waren bestimmt 2 Stunden 40. Und das waren 2 Stunden 6. Das ist kein gutes Zeichen, weil Doctor Strange war für mich einer meiner Lieblingsfilme Marvel Cinematic Universe. Ja, ich mochte Iron Man, Doctor Strange, Civil War, Infinity War und Endgame. Das sind so meine Lieblingsfünf Marvel-Filme, wenn ich sie jetzt gerade richtig benannt habe. Weil ich einfach Benedict Cumberbatch und diese Tragik dieser Figur, die unglaublich arrogant ist und der Beruf genommen wurde und die was Neues lernt. Ich mag diese Geschichte, ehrlich gesagt, sehr. Und war hier wirklich enttäuscht. Ich bin vor allem, und das ist auch das Nervige an diesem Marketing, wenn sie einen riesen Bohai machen, was wird passieren? Multiversum, dann heißt es Of Madness, also Wahnsinn. Ja, da muss doch was kommen.
Oh, die, wo sind.
Da muss Wahnsinn kommen.
Und dann mit Sam Raimi als Regisseur.
Und dann kommt so ungefähr, wenn wir alle wetten würden und den kleinsten gemeinsamen Nenner aus den Trailern rausziehen wollten, was für eine Geschichte könnte es sein, dann machen sie das. Und das ist so, ich will nicht sagen Betrug oder Verrat, aber es ist einfach überhaupt nicht das, wie es sich aufbaut. Und ich habe das Gefühl, Marvel wird nie wieder so stark werden wie zum Ende der Phase 3. Also da haben sie ihren Zenit gehabt. Und so fühlt sich es für mich jetzt fortwährend ehrlicherweise an.
Jetzt hätte ich gerne gewusst, was du und jetzt zieh uns mal die Hammel beide lang.
Nee, überhaupt nicht. Ich finde, das Spannende ist, ich gebe euch in vielen Punkten sogar recht. Mhm. Okay? Ganz schwer jetzt anzufangen. Erstmal muss ich sagen, ich hasse den ersten Doctor Strange-Film mit einer Passion.
Echt jetzt? Okay. Ja?
Ja. Und ich sage euch auch ganz genau, warum.
Hau raus.
Weil er hat zwar so ein bisschen mit Genre gespielt im Sinne von, wir probieren so ein bisschen Inception einzufangen mit diesen ganzen Fallsequenzen. Aber das ist für mich, ehrlich gesagt, so ein Film, wo ich schon fast mein Geld zurückhaben wollte, weil das die krasseste Marvel Formel ever war. Das war Iron Man mit Magie. Ich war richtig sauer, dass das 1:1 Iron Man mit Magie war. Also ich liebe Iron Man, der erste Film von John Favreau, der ist großartig und das war der Abklatsch nur das Gleiche nochmal mit Magie.
Sind so Origin-Stories nicht irgendwie...
Nein. Ich finde, die haben ansonsten sich echt mehr Mühe gegeben mit den Origin-Stories. Also gerade...
Weißt du, was wie Ant-Man oder so, was ein richtiger Müll ist?
Ant-Man war zumindest so ein spaßiger Heist-Movie, wo die ganz genau wissen, wir witzeln da jetzt ein bisschen rum, aber wir haben da auch so eine Gruppendynamik und probieren was anderes. Guardians of the Galaxy ist was ganz anderes gewesen. Captain America war eine klassische Heldengeschichte und den musste man erst im zweiten Teil so ein bisschen runterbrechen, damit er das wird, was er sein muss in der modernen Welt und so weiter und so fort. Aber Doctor Strange 1 war für mich zu sehr der erste Iron Man. Mhm. Also deswegen konnte ich den wirklich nicht... Die beste Szene im ganzen Doctor Strange-Film war für mich die, wo er mal ganz kurz durchs Multiversum geschossen wird von ihr, wo er da diesen Tee trinkt und so weiter, weil mir da zumindest ein paar kreative Ideen hat. Ich mag Scott Derrickson sehr gerne, der ja auch Sinister gemacht hat. Das ist ein wirklich geiler Horrorfilm.
Sind die auch mit Ethan Hawke?
Ja, genau. Ja, der ist ja anscheinend sogar laut einer Studie der gruseligste Film ever.
Sinister war wirklich einer der wenigen Horrorfilme, die ich zu Hause geguckt habe. Und ich habe Pause gemacht.
Der ist hart.
Ich habe wirklich Pause gemacht.
Den muss ich sehen. Ich habe den noch nie gesehen.
Ey, den gucke ich gerne mit dir. Das war der erste Horrorfilm, den ich Sebastian je empfohlen habe.
Wirklich, da habe ich wahrscheinlich schon 4 Jahre YouTube oder so gemacht und ich habe schon viele Filme gesehen, aber da saß ich allein zu Hause auch.
Ja, ich auch.
Ich habe Staub gemacht, mich umgedreht, bin mal kurz in die Ecke des Raumes gegangen, habe mir den Raum angeguckt und zu sehen, ist alles gut.
Also für mich
und habe mich dann wieder hingesetzt und Play gemacht.
Das Fiese an Sinister ist, es gibt da nicht diese Jumpscares, sowas viel Fieseres. Mhm. Und zwar, kennst du diese, ich glaube, das gab es früher in der Fernsehzeitschrift, Finde die Maus oder auch Findet Waldo und so weiter?
Ja.
Okay.
Wimmelbilder.
Genau. Also da ist irgendwas versteckt und es ist eigentlich direkt vor deinen Augen. Und wenn du es siehst, dann ist es eklig. Und das macht dieser Film. Und das Spannende ist, du kannst ihn sogar später zurückspulen. Dann siehst du, oh Gott, das war die ganze Zeit vor deinen Augen.
Ja, mein Lieblingshorror.
Plus, das fand ich so gruselig, das Gefühl, man entdeckt sich selbst in der Hauptfigur.
Oh, ja.
Und du, also ich habe mich vom Fernseher gefühlt sitzen sehen, sehe das und nehme die Perspektive von einer nicht existenten Person von hinter mir auf mich ein, die diesen Film sieht.
Es geht ja auch darum, Filme zu sehen. Also er guckt ja selber Filme, in denen was passiert. Und du denkst, oh, ich guck die gerade auch. Und,
ich verwechsel den immer mit diesem James Wan-Film.
Conjuring.
Nein, Insidious.
Ja.
Die kam extrem nah miteinander raus. Und ist dann
Insidious ist für mich ganz spannend, weil die haben mir alle so empfohlen als krass. Ich bin ja Horror-Fan eigentlich. Ich habe Insidious sehr spät nachgeholt. Und ich muss sagen, ich liebe die Mythologie in diesem Film. Ich finde, es ist ein interessanter Film von der Story und von der Mythologie, die er aufbaut, aber er ist null gruselig. So. Ja. Aber ich finde ihn interessant, deswegen gebe ich ihm Respekt, weil er hat so eine ganz eigene Welt, die er aufbaut. Das finde ich spannend, sowas mag ich, wenn es einen Film macht, aber er ist nicht gruselig.
Ich mag so zwei Arten.
Hereditary. Der hat mich fertig gemacht.
Und das ist einer der, wo ich wirklich das letzte Mal im Kino so da saß, mit der Hand führte und finde auch da ist es so, dass das Bild schon zeigt, was ist da so drin? Und dann gibt es die andere Ecke und da ist so The Woman in Black drin. Mm. Der Daniel Radcliffe-Film, wenn du mit Jumpscares dich wirklich durchrütteln lassen willst, gibt keinen Film, wo mehr Jumpscares drin sind. Und die sind auch wirklich stark.
Das ist
stark.
So krass, dass Conjuring dann bei zumindest der erste Film nie funktioniert hat.
Die fand
ich
sterbenslangweilig.
Ich fand den zweiten Conjuring sogar besser als den ersten.
Ja, ich auch. Aber der kann dem ja gar nichts.
Der erste Conjuring, den habe ich vor kurzem nochmal geguckt und ich finde ihn nicht so geil. Ich sag mal so, James Wan der versteht trotzdem sein Handwerk und für dieses Mainstream-Ding ist es das Beste von all diesen, weil es gibt da so zig Copycat-Filme pro Jahr und die sind richtig scheiße und ich kann die gucken und die machen Spaß, es ist wie eine Achterbahnfahrt, einmal mit Freunden Popcorn, aber wirklich gut sind sie nicht. Aber zurück zu Dr. Strange.
Wir rasten schon wieder komplett aus.
Zurück zu Dr. Strange, weil ich muss jetzt den Film ein wenig verteidigen, okay?
Ja, hau raus.
Ich würde auch sagen, wir sind an dem Punkt, wo du, weil ich glaube, das ist bei deinem Verteidigen auch nicht schlecht, wir jetzt sagen können, wir kommen
Spoiler.
In den
Spoiler. Wir spoilern.
Okay, gut, wir spoilern. Okay, erstens, das Marketing, da gebe ich euch beiden recht, das Marketing ist frech, weil es lügt, okay? Es ist nicht The Multiverse of Madness und guck Cameo. Und das fand ich überraschend erfrischend, okay? Es gibt diese eine Szene mit den Cameos, aber sie machen eine Invincible-Nummer draus. Das fand ich sehr witzig, dass nachdem wir alle einführen, oh, Charles Xavier, übrigens sogar, das ist der Trickserien-Charles Xavier mit dem gelben Stuhl und sogar der Musik aus dem Zeichentrickfilm. Ich konnte das nicht. Ich spiele die sogar. Und du siehst sogar seine Gedankenwellen. Aber man fühlt die alle ein. Hier Black Bolt aus der scheiß Inhuman-Serie. Maria Rambo als Captain Marvel und Captain Carter. Und dann machen man sie alle tot. So, man macht sie einfach.
Mr. Fantastic.
Ja, genau. John Krasinski. Wow. Super Casting. Aber direkt macht man sie alle tot. Fand ich toll, okay? Zweitens war ich ein ganz großer Fan davon, dass es eigentlich Terminator 2 ist in Marvel. Okay? Weil wenn Leute sagen, spoil mir Avengers Endgame, sage ich, es ist die Zurück in die Zukunft 2, ist der Plot. Also wir gehen zurück in die Filme, in denen wir mitgespielt haben. Und Wanda ist eigentlich der T-1000, Doctor Strange ist der T-800 und rennt mit John Connor, America Chavez weg. Und damit machen wir einfach nur magische, wir haben sehr tolle magische Bilder und so weiter. Und wir haben diese ganzen Sam Raimi-esken Sachen. Ich finde, guck mal, als ich gehört habe, dass Sam Raimi einen MCU-Film macht, dachte ich, er wird überhaupt keine Freiheit haben. Das war die Angst, die ich hatte. Und ich bin wahrscheinlich auch mit den gedämpftesten Erwartungen ever reingegangen, weil ich dachte, das wird sich anfühlen.
Ich dachte halt schon Gunn, James Gunn. James Gunn hat halt damals bei Guardians of the Galaxy, vielleicht war es noch eine andere Zeit, weil es in der ersten Phase war, aber der hat ja auch seine Freiheit bekommen.
Aber es war was anderes, weil ich sag dir ganz warum. Die Guardians sind so krasse Ausnahme, weil sie allein örtlich so weit entfernt sind von allen anderen Marvel-Charakteren. Und deswegen durfte er sich, ich finde zum Beispiel Guardians 2 wesentlich besser als Guardians 1, weil das ist ein richtiger James Gunn-Film. Da durfte er komplett, da musste nicht mal in Infinity-Stellen rein oder so. Da durfte er einfach nur sich austoben. Der war witziger, der war emotionaler. Das ist für mich der traurigste Film im MCU, wenn der blaue Typ mit den Pfeilen stirbt, ist trauriger als wenn Iron Man stirbt. Ich so, oh Gott, das trifft mich richtig. Yeah. Und das kann James Gunn. Deswegen, The Suicide Squad ist auch sowieso der Wahnsinn, fand ich. Aber hier dachte ich, Sam Raimi darf gar nichts. Und dann habe ich allein gesehen, wie er sich in der Eröffnungsszene, hat sich wieder diese alte Stärke bewiesen, die ich lange nicht mehr im MCU gesehen habe. Zum Beispiel ein Money Shot von einem Helden. Wenn er da von dieser Hochzeit runterspringt und da runterschwingt, habe ich wirklich das erste Mal seit Ewigkeiten sowas gespürt wie ein Tobey Maguire, der sich bei Spider-Man 1 runterschwingt. Und ich so, oh ja, stimmt. Wir sollten ja uns hier wirklich freuen und es sollte uns gefallen, so eine Heldenfigur auch heldenmäßig inszeniert zu sehen. Das hat mir wirklich gefallen. Und dann von dem Zeitpunkt an, wo, Spoiler-Alarm, Wanda der Bad Guy ist, fand ich, haben sie sich richtig schön ausgetobt und gesagt, fuck it, wir machen einfach Evil Dead. Und das fand ich cool. Ich glaube, sehr viele MCU-Fans werden den Film nicht mögen.
Glaube ich auch.
Ich glaube, sehr viele MCU-Fans werden den Film nicht mögen.
Aber ich glaube auch, sehr viele Horror-Fans werden sagen, das ist mir zu wenig.
Ja gut, das ist ja auch immer noch Marvel. Ja. Und da gebe ich dir recht mit dem Marvel-Korsett, das ist da. Aber für Marvel, für das, was man gemacht hat.
Es wird aber so weder Fisch noch Fleisch, ne? Weder Gurke noch Äpfel in meiner Welt.
Ich muss sagen, es ist auch einer der wenigen MCU-Filme in letzter Zeit, wo das CGI sieht immer noch nicht gut aus, aber die Sets, die sie haben, sahen toll aus. Die Schnitttechniken, die sie benutzt haben, sahen toll aus. Es gibt eine Szene, wo Wanda über Kerzen schwebt.
Ja.
Und dann hat man eine Blende auf Strange zu ihrer Rechten und America Chavez zu ihrer Linken und hält einfach voll drauf, hat noch so eine ominöse Musik und es könnte direkt aus dem Comic kommen. Weil das ist das, was ich so ein bisschen auch in meinen Comicfilmen sehen will. Ein Comicheft, das wirklich zum Leben erweckt. Mhm. Und so haben sich solche alten Doctor Strange Comics wirklich, die haben sich nicht so angefühlt, die sahen halt auch so aus.
Es gibt diesen einen Zoom auf das Auge, genau, wo das so zusammengeht, Retina.
Sowas finde ich großartig. Genau sowas wollte ich sehen. Auch zum Schluss, wenn sie da mit Zombie-Strange tatsächlich mit Make-up gearbeitet haben. Das sah wirklich gut aus. Es sah kitschig aus, sollte es aber auch aussehen, weißt du? Und das hat mir alles verdammt gut gefallen. Es hat mir auch gefallen, dass, wie gesagt, dieser T2-Plot, den haben sie halt durchgezogen. Wir können sie nicht besiegen, wir müssen nur wegrennen und so weiter. Das ist das eine. Wanda selbst, wenn du WandaVision nicht gesehen hast, wirkt sie trotzdem recht eindimensional. Weil sie hat halt ihre eigene Serie bekommen, die uns ihre Motivation erklärt hat. Hier erklären sie es halt nochmal. Übrigens, ich hatte Kinder.
Bist du Familienvater?
Nein.
Ich glaube, das könnte was ändern. Deswegen habe ich mal gefragt.
Ich fand den Part, da war ich das erste Mal so richtig raus. So, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Robert und ich haben das oft so, dass wir immer wieder sagen, so wir erleben Film jeweils nochmal anders. Ich habe bei dir so ein bisschen das Gefühl, dass du wirklich so der Momente-Mensch bist. Weil du es immer auch in deinen Kritiken machst. Du zählst so Momente auf. Das fand ich gut, das fand ich gut, das fand ich gut. Und so ein bisschen wirkt es so, als würdest du dann im Kopf so eine Linie ziehen, sagst so addieren und wenn die Zahl groß genug ist, ist das auf der positiven
und
auf der
negativen? Ja und nein. Ich gebe sehr vielen Leuten recht, die sagen, im Grunde genommen ist es ein unfassbares Durcheinander, dieser Film. Und er ist auch, ehrlich gesagt, nicht so stark wie jetzt ein Iron Man 1, wie ein Avengers 1. Ich muss gleichzeitig zugeben, ich weiß, damit setze ich mich hart in die Brennnessel. Ich finde Infinity War überbewertet. Weil ich
magst du auch Avatar nicht.
Ja gut, aber Infinity War Infinity War hat eigentlich den krassesten Bullshit-Move ever gebracht. Und zwar als ob irgendjemand geglaubt hat, dass die nicht zurückkommen. Ja. Oh, es sind nur die originalen 6 Avengers nicht gestorben? Wir killen Black Panther, sein Film hatte gerade irgendwie das krasseste Geld ever eingespielt und Spider-Man verstorbt uns. Oh mein Gott, und Far From Home kommt schon irgendwie nächste Woche. Wow, wie wird das noch passieren? Da saß ich im Kino und ich...
Ich fand das super stark. Ich fand diesen Moment einfach auch, weil ich habe den ja, glaube ich, 3 oder 4 Mal im Kino gesehen. Und ja. Es gab keinen Saal, in dem am Ende nicht absolute Totenstille gewesen wäre.
Das stimmt, das stimmt. Das gebe ich auch zu. Und ich fand den Film auch gut für das, was er ist. Aber da kam direkt die Logik im Hintergrund, ja, aber das ist doch Bullshit. Weißt du, und das, deswegen, Leute nennen ihn häufig den Empire Strikes Back von Marvel. Aber in Empire Strikes Back wurden den Rebellen wirklich der Arsch versohlt. Und ich wusste nicht, ob Han wirklich zurückkommt und so weiter und so fort.
Also Kevin Feige hat sich nach der CinemaCon, hat er noch gesagt, in einem Panel, er zieht sich jetzt zurück bei den Marvel Studios und irgendwo, die haben ja noch so ein Anwesen und er plant jetzt bis 2032 das MCU durch.
Also ich find ja Endgame besser als Infinity War, weil Endgame hat mehr Konsequenzen als Infinity War.
Lass mal zurückzukommen, so Dr. Strange. Ja. Ich würde mal gerne wissen, wie fandet ihr das mit Wanda? Also weil mein großes Problem, das wollte ich gerade sagen, ist gewesen, dass sie wird relativ schnell zum Mörder. Diese Figur, die, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, Kinogänger, die nur die Marvel-Filme sehen, anders als Marvel das immer versprochen hat, dass Disney Plus eigentlich nicht relevant sein wird, die haben sie das letzte Mal gesehen in Endgame. In dieser Frauenszene und die wissen nicht, dass die mal Söhne hatte. Klar, es wird mal ganz kurz angesprochen, aber warum bringen die plötzlich Leute um? Warum reitet
dass die auch
die
eine ganze Welt gebaut hat und ihre Familie.
Und die Antwort ist, weil Buch. Und das ist Marvel. Also und ich denke mir so, nee, das geht nicht, Leute. Ihr könnt nicht einfach einen MacGuffin aus dem Nichts ziehen.
Ich wollte nur ganz kurz zu David sagen. Also ich finde sie sehr stark gespielt und sehr schlecht geschrieben.
Ja,
das
stimmt.
Elizabeth Olsen hat die Präsenz. Die war in Wind River der Knaller. Yeah, die ist auch hier wieder. Und ich glaube ihr diese Zerbrochenheit. Und vor allem, wenn sie... Und das finde ich halt so krass, weil die mittendrin fragt Stephen Strange sie ja, was ist mit den Müttern in den anderen Universen? So, das, worauf es ankommt, diese eine Frage wird gedroppt und einfach übergangen, ne? Weil das ist eigentlich der Moment, wo diese Figur eine Antwort haben muss oder irgendwas.
Ja, aber
hätte
sie wollen uns ja dann erklären, dass sie so wahnsinnig geworden ist, dass sie über Leichen geht und dann auch wirklich, wie sie bei den Illuminati einreitet und was an einer Freude sie wirklich Körper zertrennt, wo ich dann dachte, und dann braucht es am Ende einen Move. Also ein so, mach mal nicht. Und dann sitzt sie da, okay, und ist geläutert. Und ich dachte so, also wenn ihr schon erklärt, dass sie angeblich all das tut, weil sie unter diesem Spell des Darkhold ist, wie wurde der dann gerade gebrochen? Weil Liebe, also das ist so plump.
Aber
das
für mich, ich muss auch gleichzeitig sagen, ich bin da in der Minderheit. Ich mochte ja WandaVision sehr gerne, die Serie. Ja. Aber für mich war WandaVision keine Heldenstory, sondern eine super Schurken-Origin-Story. Deswegen, es gibt einen Satz bei WandaVision, den ich über alles hasse. Das ist zum Schluss, wenn Monica Rambeau, ihr habt die Serie gesehen, sie anguckt und sagt, die werden nie wissen, was du alles geopfert hast. Und ich so... Sie hat eine ganze Stadt versklavt und die gequält und Familien auseinandergerissen. Was hat die hat die zurückgegeben, Gott sei Dank. Aber Wanda ist ganz klar der Bad Guy in ihrer eigenen Serie. War sie für mich die ganze Zeit.
Das ist natürlich spannend darauf, wenn man guckt, was für eine Perspektive kann Film einnehmen. Yeah, yeah. Und aus eigentlich sehr traurigen Geschichten. Ich meine, ja, also es gibt ja einen Haufen Figuren in der Filmgeschichte. Ich weiß nicht warum. Ich muss gerade an Schindlers Liste denken, ne? Wenn man aber den ganzen Aufstieg dieses Mannes mal guckt und den Profiteur an dem System. Ne? Also es ist immer eine Frage von Perspektiven. Und ist es eine reale Figur? Deswegen ist ein schlechtes Beispiel, aber du hast vollkommen recht, aber trotzdem wird sie uns als Held erzählt.
Ja, aber das, deswegen, für mich war sie ein Bad Guy und für mich hat sie auch in ihrer Serie nicht mal ihre Lektion gelernt, weil als dann die Autoritäten kamen, hat sie sich verpisst und dann gab es eine Post-Credit-Scene, wo du ganz klar gesehen hast, ja, sie will ja weitermachen und dann ist sie da auch böse rumgeschwebt.
Das heißt, für dich gab es jetzt diese Frage, weil bei mir hat es so rausgerissen, also
dass sie der Bad Guy ist.
Genau, das ist für mich so ein Make-it-or-break-it-Event, weil ich halt denke, so wenn ein Film so sehr darauf pocht und das war am Anfang, dieser Konflikt ist erstmal der Hauptfokus der Handlung, statt der Multiversen, die angekündigt wurden. Und wenn ich den Konflikt nicht verstehe, bei jeder Szene frage ich mich, was zur Hölle machen diese Figuren? Und wenn du schon ganz anders rangehst, wurdest du rausgerissen?
Naja, das ist eine ähnliche Diskussion hatten wir bei Spider-Man No Way Home. Da bist du ja auch durch den Spell, dass überhaupt das Universum aufgemacht kommt, hatte ich so abgefuckt, dass du raus warst aus dem Film. Ich sag dann, ich schluck das jetzt und guck weiter, weil ich will noch das Beste mit rausnehmen. Ich nehme das mit, aber nehme ganz klar für mich mit, das funktioniert nicht. Aber für mich war insgesamt viel schlimmer neben Wanda, dass einfach Stephen Strange, und das ist ein Doctor Strange-Film eigentlich, aber es ist eigentlich ein Wanda-Film und kein Stephen Strange-Film, dass da diese gesamte emotionale Komponente fehlt. Es gab überhaupt kein Gegengewicht zu dem, was Wanda da war. Und deswegen war das für mich so eine wahnsinnig unrunde Geschichte, die auch einfach so aufgebläht ist. Ne? Dass sie letztendlich ihren Kindern gegenübersteht, die dann irgendwann sagen, ich habe Angst vor dir, Mama. Und dass dieser Blick in die Kinderaugen letztendlich sie bricht. Naja, no shit, Sherlock, so. Da hätte sie mit all ihrem Wissen, mit all ihrem Hexerei, mit all ihrer Macht ja auch mal Also sie wird eingesperrt in so einen ewigen, sich spiegelnden Kristall, der aussieht wie unausbrechbar. Und da findet sie innerhalb von Sekunden raus. Aber dass die Kinder es nicht so geil finden, während so eine gruselige Hexenmama vor sich rumstehen zu haben, da kommt sie nicht drauf. So.
Aber für mich war es halt Wandas kompletter Arc durch alle MCU-Filme. Sie ist mental unstabil und gefährlich. In allen Filmen. Ich meine, sie wurde eingeführt als Sidekick von Ultron und hat schon böse Sachen gemacht. Da war sie auch nach dem Motto, wie Ultron, du willst alle Menschen töten, nicht nur die, die ich töten will. Ja gut, ich stelle mich dir entgegen. Dann waren sie in Civil War, das war ein Versehen, aber sie hat ganz viele Leute umgebracht in Lagos hat sie ganz viele Leute umgebracht und hat man gesagt, okay Wanda, unter Arrest mit dir und sie, nö, da kämpfe ich gegen euch im Flughafen. Auch nicht cool von ihr. Dann in Infinity War hat man gesagt, okay, du musst dich aber an uns halten, wir haben schon das Gesetz gebrochen. Nö, ich will mit meinem Roboterfreund, ihr wisst schon was machen. So, also eigentlich macht sie die ganze Zeit nur Scheiße. Dann hat sie in Endgame ihren Heldenmoment. Sagt aber kurz danach, ja, aber jetzt diese Stadt da drüben, Tony ist tot, der wird mich nicht mehr unter Arrest setzen. Aber
man sieht,
ich entführe die jetzt alle. Deswegen hat es für mich Sinn gemacht, dass die genau das ist. Für mich war sie immer wahnsinnig.
Aber ich merke mehr und mehr, wie du Serien oder Filme guckst, weil wir reden über Doctor Strange, aber du erzählst mir dann von dem Film und dem Film und dem Film. Und für dich existiert so die Figur Wanda auf einer Ebene, weil ich gehe in den Film und will einen kohärenten, abgeschlossenen Film sehen.
Das
und
kannst du aber bei Marvel eh häufig vergessen. Weil
aber es war mal anders.
Ja, ich weiß, da gebe ich dir recht, aber mittlerweile ist es Marvel Cinematic Universe, eine TV-Serie auf der Leinwand und auf Disney Plus.
Es ist ein riesiges Schiff, was sich kaum mehr so drehen und wenden lässt. Oh, jetzt eine Moonlight-Brücke gebaut?
Im Grunde, ja.
Aber dann, weißt du, und gleichzeitig, guck mal, ich habe nämlich auch darüber nachgedacht, ist es denn fair, man muss jetzt nach WandaVision gucken, um den Film zu verstehen.
Ja. Wo und soll. What If auch so ein bisschen.
Nee, What If eigentlich nicht.
Es gibt gute Quartalszahlen auf Disney Plus für die Abonnenten.
Ja, voll. Aber auf der einen Seite dachte ich mir, ist schon dreist. Auf der anderen Seite, es wäre aber auch dumm, es einfach komplett zu ignorieren, als wäre es nicht gewesen, ja? Weil zum Beispiel das Lustige ist.
Ja, aber sie sagen es im Trailer. Ich dachte, du wolltest mit mir über Westview reden. Nee, wir müssen nicht über
Westview
reden.
Ja, wir müssen über Westview reden.
Sie sagen sogar im Trailer, du musst die Serie nicht gucken.
Das sagt sie im Trailer, aber es war eine Lüge, weil kurz darauf siehst du, es ist ja gar kein Apfelfeld. Das ist ja Hex 2.0. Also es ist Westview 2.0.
Und
ja,
aber das weiß doch keiner, der die Serie nicht gesehen hat.
Genau, okay.
Und dem sie aber dann immer noch sagen, der vielleicht noch dasteht und fragt, muss die Serie sehen?
Aber das,
der Trailer sagt noch nein.
Aber das ist die Schuld des Marketings. So, das ist die Schuld des Marketings.
Ja.
Aber gleichzeitig, guck mal, zum Beispiel Falcon and the Winter Soldier kannst du wirklich krass ignorieren und das ist lustig, weil...
Ja, Hawkeye wirst du auch ignorieren.
Nein, aber nichts kannst du so krass ignorieren wie Falcon and the Winter Soldier, weil es ist die einzige Serie auf der Welt, die ich kenne, die hat eine kreisförmige Handlung. Zum Schluss ist alles wieder gleich. Wie endet Avengers Endgame für diese Charaktere?
Wie ist es bei Moon Knight eigentlich? Spoilern wir da? Oder, weil du hast die sechste Folge nicht gesehen.
Ich habe die sechste Folge noch nicht gesehen.
Aber wir müssen ja drüber reden.
Spoiler-Alarm, sie ist kacke.
Ist sie?
Sie ist richtig.
Nein,
ich fand
sie, nicht.
Sie richtig kacke.
Du meinst die sechste Folge, ja.
Ja, die sechste.
Aber die ist auch ein Kreis letztendlich.
Ja, genau. Aber
sie wird zum Kreis.
Aber
nee. Nicht spoilern.
Aber ganz kurz, Falcon and the Winter Soldier, okay? Wo lassen wir Bucky und Sam zurück? Bucky geht's jetzt endlich wieder gut, der hat gar keine Probleme mehr psychisch. Sam nimmt den Schild von Cap, sagt, ich werde der nächste Captain America und Daniel Brühls Charakter kommt gar nicht vor, weil der im Knast sitzt, okay? Aha. Dann haben wir die Serie. Sam sagt, weißt du was, ich will gar nicht Captain America sein, hat er seinen ganzen Arc. Bucky sagt, weißt du was, ich habe doch posttraumatischen Stress. Den Daniel Brühl holen wir kurz aus dem Gefängnis raus, machen da Sachen und dann Finale. Ja, aber er will doch Captain America sein, ist er jetzt. Bucky hat keine Probleme mehr und Daniel Brühl geht zurück ins Gefängnis. Und alle Charaktere, die wir zwischendurch eingeführt haben, die sprengen wir kurz in die Luft, weil die gab's ja eh nie. Das heißt, man kann diese Serie so krass ignorieren, das ist saulustig.
Ja, okay, das
stimmt. Aber du bist so in diesen, also rückwirkend dich noch an so viel zu erinnern, ich kann es nicht, ehrlicherweise. Ne?
Ja, aber ich meine, bei dem Film finde ich es trotzdem interessant. Ich hätte mehr mit Kritik gerechnet und es ist tatsächlich so generell das Echo, das Medien-Echo.
Es ist für mich kein Meisterwerk.
Es
ist für mich auch keiner von Sam Raimis besten Filmen.
Mhm.
Bei weitem nicht.
Was ist dein Lieblingsfilm von Sam Raimi?
Oh, das ist so schwer. Ich schwanke tatsächlich zwischen, zwei Mainstream-Filmen, aber zwischen Spider-Man 2 und zwischen Evil Dead 2.
Okay.
Das sind seine zwei grandiosen Fortsetzungen.
Ich mache ein Ranking bei mir auf dem Kanal jetzt die Tage und einer dieser beiden ist auf jeden Fall auf Platz 1.
Und ich sag dir auch noch mal was. Spider-Man 3 halte ich für wahnsinnig unterschätzt. Ich habe dem Film 40 Minuten auf Moviepilot gewidmet.
Warum 40?
40 Minuten. Warum ich den eigentlich kriminell unterschätzt finde und besser finde als die meisten Superheldenfilme, die wir heute da draußen haben.
Weißt du, welcher Superheldenfilm auch von Sam Raimi ist und deutlich besser ist als die meisten Superheldenfilme? Darkman.
Ja, das ist gut.
Darkman ist einer meiner Lieblings-Superheldenfilme.
Army of Darkness ist auch ein Superheldenfilm.
Ja, mega. Spitze.
So.
Egal. Eigentlich auch Quick and the Dead.
Mag ich auch.
Liebe ich.
Der wird so gehasst. Ich mag
ihn. Ich finde ihn fantastisch.
Es wird spät. Der Mond kommt raus.
Oh, Moonlight.
Moonlight.
Jetzt schon?
Okay. Kurz gesagt, ich bin gar nicht so weit weg von Robert. Also ich würde Doctor Strange 2 7 von 10 geben.
7 von 10?
Er gibt 6 von 10.
Ja, aber ich gebe
7 Genre und 6 insgesamt.
Ich gebe 5 von 10. Und ich glaube, so weit ist das nicht. So, also auch Marco.
Das klingt aber anders. Wenn ich deine Review höre und seine Review höre, dann findet es einer ganz toll und einer findet es ganz scheiße. Und die Zahlen, die sind wirklich nicht weit auseinander. Aber der gesamte Ton drunter ist schon weit auseinander.
Na gut, aber ich muss auch gleichzeitig sagen, Phase 4 bis dato auf der Kinoleinwand war nicht meins. Shang-Chi finde ich keinen guten Film. Eternals finde ich lustig, aber aus all den falschen Gründen. Und,
du hast aber Spider-Man Into the Spider-Verse geliebt haben.
Ah, Spider-Man No Way Home?
Den Animationsfilm.
Oh, der war
den musst du geliebt haben.
Den habe ich geliebt.
Weil du vorhin meintest, du willst, dass Comics zum Leben erweckt werden.
Ja, den liebe ich ohne Ende. Spider-Man Into the Spider-Verse, das
ist fantastischer Film, ja.
Der ist wirklich großartig.
Der soll ja in dieser Fortsetzung soll ja extrem aufgepumpt werden. Oh, wow,
ja. Und deswegen, The Suicide Squad ist der letzte Comicfilm, bei dem ich das hatte, dass ein Comic-Heft lebendig wurde.
Lass uns über Moonlight reden. Ich glaube, ich will ganz kurz sagen, ich habe gestern die Folgen nachgeholt, weil ich ab der zweiten nicht weitergeguckt habe, bin bis zur fünften gekommen.
Einschließlich der fünften?
Einschließlich der fünfte.
Die beste.
Ich saß da und dachte erstmal, kann ich mich an eine Serie erinnern, die nach einer Figur benannt ist, die aber nur zweimal zu sehen ist. Mhm. Also wie Batman zu heißen und dann rennt Batman zweimal voll kostümiert. Mhm. Und ansonsten ist es aber eine Geschichte, wie Bruce Wayne vorm Spiegel steht und mit sich selber redet. Mhm. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Und ich dachte mir auch, ich glaube, es hat noch keine besser aussehende, besser inszenierte Serie aus dem Marvel-Universe gegeben. Ich finde einfach den Look, ich finde die Inszenierung, ich finde das ganz fantastisch. Es ist eine wundervolle Serie. Diesen Twist in der vierten Folge, ich würde sagen, den verraten wir nicht. Den kenne ich aus ein paar anderen Medien, deswegen hat er mich jetzt nicht so abgeholt.
Ja, ich fand den auch lahm.
Ja.
Ich fand den mega lahm, weil alle meinten,
ja.
Wirklich? Habt ihr schon mal eine Serie gesehen?
Ja, oder The Darkness 2 gespielt oder jetzt auch Glass hatte da ihr denselben Trick versucht.
Glass war das?
Aber die Serie hat mich da zumindest wieder zurückgeholt, weil ich fand also die Folge 1 ganz okay, 2 und 3 war ich richtig raus, muss ich sagen. Bei Folge 4 kam ich dann mal wieder zurück, weil sich dieses Tor öffnete zu dieser Charaktergeschichte, die ja in 5 kommt. Also Folge 5 ist ja ein eigener Film im Grunde. Ist
fantastisch.
Ja.
Folge 5 ist der Grund, warum man die Serie guckt.
Ja.
Ja.
Ne, ich habe meiner Frau, die meinte, merkst du selbst, Robert, ne? Folge 5 ist großartig. Da wäre ich sag, guck sie an, du wirst, und dann hat sie sich auch bedankt für, dann kommt Folge 6 und denkst wieder,
Ja. War nicht gut?
Folge 6 war kacke. Also ich muss generell sagen, ich finde Moonlight nicht so besonders. Ich finde die Serie okay. Also ich finde, das Konzept ist größer als die Umsetzung. Die Idee dahinter ist großartig. Selbst die Figur mit Split-Persönlichkeit wurde besser umgesetzt in Split.
Aha.
Tatsächlich. Mit Moonlight selbst, dass er nicht wirklich vorkommt, finde ich auch ein bisschen komisch. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl.
Finde ich fantastisch.
Ja, aber ich habe das Gefühl, dass das so eine Marvel-Serie ist, wo man unterschiedliche Ideen hatte, die in einen Topf geworfen hat, aber keine Idee ist hundertprozentig ausgegart. Und das auf 6 Episoden zu strecken, die viel zu wenig sind, ist das generelle Problem dieser Serie. Auf der einen Seite willst du eine Abenteuerserie erzählen à la Indiana Jones. Das machst du dann für 1,5 Episoden und dann juckt es keine Sau mehr. Dann willst du ägyptische Göttermythologie reinbringen. Das machst du so ein bisschen, aber dann vergisst du ja, ich habe eigentlich einen Hauptcharakter, der wahnsinnig faszinierend ist. Und den habe ich kaum beleuchtet. Ich gebe ihm jetzt eine Episode, die wirklich gut ist. Das ist Folge 5, da gebe ich Robert recht. Die war wirklich gut. Für die lohnt sich die ganze Serie, meiner Meinung nach.
Aber sie funktioniert auch komplett ohne die anderen.
Ja, genau.
Das muss man sich auch mal überlegen.
Die funktioniert einfach so und die ist super. Die ist wirklich Next Level. Die ist so eine der besten Sachen, die ich seit langem im MCU gesehen habe. Und dann erinnern sie sich zurück, aber wir sind ja Marvel. Und wir haben ja noch nicht wirklich CGI-Gekotze gehabt und das ist das Finale. Und das Finale ist einfach, wir kloppen uns jetzt ein bisschen und alles, was du denkst, was passiert, passiert. Aber es passiert so antiklimaktisch. Ich würde sagen, von allen Serien auf Disney Plus, die wir bis dato hatten vom MCU, ist das das schlechteste Finale.
Okay, ich fand WandaVision bisher am allerschlimmsten, gerade im Finale, weil das halt auch macht diese komische TV-Serien-Springerei auf und am Ende auch fliegen zwei Hexen durch die Luft und bombardieren sich mit roten Blitzen.
Ich habe tatsächlich in meinem...
Ich habe What If nie zu
Ende. Ach so, What If war scheiße.
Okay, gut.
Aber What If habe ich schon gar nicht dazu gezählt, weil What If fand ich von vorne bis hinten scheiße.
Okay.
Außer die Doctor Strange-Folge fand ich alle scheiße.
Ja. Die ist spitze.
Die und ist
der
gut.
Rest ist
der Rest ist scheiße. Ich habe tatsächlich alle anderen
Endlich
Finalen...
Endlich mal einen hier gefunden, der ist wie ich.
Finalen Episoden verglichen mit Moon Knight, weil selbst wenn ich die anderen finalen Folgen nicht mochte, die hatten immer eine Sache, die interessant war. Ja. Zum Beispiel bei WandaVision zumindest haben wir jetzt die Scarlet Witch. Zumindest haben wir dieses emotionale Loslassen von Wanda und Vision. Das war zumindest diese eine Sache, okay. Falcon and the Winter Soldier, du hast zumindest jetzt den neuen Cap. Hawkeye, du hast zumindest jetzt diese Kate und Clint, die sich als Team akzeptieren und so weiter und so fort, das erste Mal. Und Loki, du hast ein Setup für die nächste Season.
Aber die sind doch alle voll blöde Entscheidungen, finde ich. Also Hawkeye mit Sidekick finde ich langweilig.
Ja, es ist halt
neuen Captain America finde ich langweilig.
Na gut, ich sag dir jetzt auch einfach, was der Grund ist. Weil die Kevin Feige...
Die wären allzu teuer, oder was?
Ja, Kevin Feige weiß ganz genau, die krassesten A-Lister-Charaktere aus dem MCU, die gibt's nicht mehr. Okay, das heißt, wir gucken jetzt, was haben wir für obskure Charaktere und generell die Comics, die ja jetzt verfilmt werden, abgesehen von Moon Knight, sehr viele verkaufen sich auch nicht gut. Miss Marvel verkauft sich nicht gut.
Apropos, ganz kurz will ich mal reinspringen, das Keanu Reeves-Ding muss ja mega laufen, der Comic von ihm, ne?
Dieser
600.000 Mal, glaube ich, verkauft. Ist der bestverkaufte Comic seit irgendwie 2009.
Wie heißt der?
Berserker. Kommt jetzt, ist seit einer Woche auch die deutsche Ausgabe raus vom ersten.
Muss ich mir holen.
Und er macht ja auch selbst die Hauptrolle in der Netflix-Verfilmung.
Ah, ja.
Die soll aber nicht direkt der Comic sein, aber wollte ich mal kurz zum Thema Comic. Hast du gelesen, nee. Berserker? Das muss ein mega gutes Ding sein anscheinend.
Das ist mir aber Sorgen.
Ja. Und Moon Knight ist die Serie, die sich wirklich das erste Mal so krass anfühlt wie... Wir müssen es so schnell wie möglich beenden. Weil in der fünften Episode wird ein Fass aufgemacht, sowohl auf Charakterebene als auch was Hindernis angeht eigentlich. Wie kommst du aus der Nummer raus? Und die Antwort ist so. Und dann plätschert die Episode.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Oscar Isaac ernsthaft lange im MCU auch sein würde, sowas wie Dune zu machen. Der ist auch ein Charakterdarsteller, der arbeitet an einer Legacy-Karriere, weißt
darf's
du?
Aber nicht, darf's aber nicht vergessen, Oscar Isaac hat den witzigsten Satz in ganz Star Wars gesagt, und zwar somehow Palpatine returned. Okay, den hat er gesagt.
Was mich mal interessieren würde, du sagtest so, dass da hast du gerade aufgehört zu reden, so Marvel hat jetzt die A-Lister aufgebraucht. Können wir, glaube ich, generell mal drüber sprechen. Man merkt ja so, die Eternals war so, wir versuchen es, aber so richtig geklappt hat es nicht. Shang-Chi war ein Beispiel, auch wenn du ihn nicht mochtest, der hat funktioniert. Davon werden wir definitiv einen zweiten Teil bekommen, nehme ich an. Aber du merkst dann jetzt schon, Thor, da gibt es ja schon Gerüchte, könnte Chris Hemsworth aufhören. Dann hast du noch Ant-Man, der nie so wirklich berühmt war.
Hulk wäre mal spannend, weil Mark Ruffalo einfach ein bombastisch starker Schauspieler ist.
Ein Hulk-Film, genau. Das
würde es aber nicht geben wegen Universal. Die Rechte,
haben die immer noch die Rechte?
Die Rechte für einen Solo-Hawk-Film gehören Universal. Ich fand Mark Ruffalo immer nicht gut als Bruce Banner.
Aber er selbst, ich meine, was er allein in Adam Project wieder macht, aber vor allem seine HBO-Serie I Know This Much Is True, das ist die beste Schauspielerin.
Ich mochte Edward Norton tatsächlich.
Driften kommt schon wieder komplett ab. Ich würde gerne mal, ich würd gerne mal wissen, was ihr glaubt, wie es ab hier weitergehen kann.
Nach unten.
Es gibt nur, es gibt nur zwei Möglichkeiten.
Der Peak war Ende Phase 3, habe ich ja gerade schon gesagt.
Es gibt zwei Möglichkeiten. Okay, Möglichkeit Nummer eins ist das, was sie jetzt probieren werden. Sie nehmen sich jetzt die obskursten und teilweise auch unbeliebtesten Figuren sogar unter den Comiclesern und schmeißen die auf die Leinwand und hoffen, dass es erfolgreicher wird als die Comics davon.
Ja, gerade ist es ja vor allen Dingen Diversity-Ding gewesen. Ne? Moon Knight an die ganzen Muslime richtet er sich. Dann hast du jetzt mit Kamala Khan, glaube ich, indische?
Nee, Kamala Khan ist eine muslimische Heldin. Moon Knight ist ja ein jüdischer Amerikaner, der aber ägyptische Mythologie mit reinbringt. So. Also Moon Knight hat ein großes Kult-Following. So, ich sag dir Folgendes, die werden jetzt schauen, wie diese Serien laufen und wie diese Projekte laufen. Und wenn die nicht gut laufen, ja... Am Ende spricht der Dollar. So. Dann werden sie darauf setzen, kriegen wir doch noch was Vernünftiges mit den X-Men hin? Kriegen wir doch was Vernünftiges mit den Fantastic Four hin?
Also ich glaube ehrlicherweise, die Zukunft der Superhelden in den nächsten Jahren gehört Spider-Man, gehört Thor, gehört Batman,
das immer.
Gehört Superman und gehört Deadpool.
Ja, aber
das sind die fünf. Ich sag doch einfach nur, was ich denke. Kannst du den Kopf schütteln? Ich habe das ja mitbekommen, dass der Chef bei Warner gewechselt hat und die neue DC-Ausrichtung klar gemacht hat und Superman wieder ganz nach vorne stellen will. Und ich denke, es kommt jetzt so eine Stunde von DC.
Ja.
Diese düsteren, die dreckigeren. Die Leute sind satt mit dem bunten, witzigen. Sie brauchen innerhalb des Superhelden-Genre ist nicht tot, es ist nur wahnsinnig überfrachtet und sie brauchen diesen Wechsel der Tonalität.
Und wir müssen auch uns langsam von dem Shared Universe einfach verabschieden. Ja. Müssen wir einfach. Früher oder später, weil wenn du jetzt noch neu einsteigst ins MCU, allein die Referenzen jetzt erneut zu diesem
28. Blip,
weil weißt du, so, das geht einfach nicht.
Das ist das Problem, was die Comics früher oder später bekommen haben.
Ja, dann kriegen die einen Reboot, dann wird der Reboot-Button gedrückt und dann hier die New 52 und bla 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 bei DC und so weiter und so fort.
Ultimate-Versionen davon. ich denke auch, dass das jetzt, also ich meine, ich finde es ganz interessant, dass sie bei Star Wars diesen Dämpfer bekommen haben mit so Sachen wie Rogue One, aber vor allen Dingen mit Solo, dass sie ja richtig gemerkt haben, die Zahlen gehen runter, die Stimmen der Fans, ne, die Leute sind überfrachtet und sie sich bei Marvel aber nicht gedacht haben, da versuchen wir jetzt mal gegenzuwirken, sondern das ist ja wirklich irre, was die raushauen. Ja,
aber Star Wars ist einfach aus den 70ern und dann über Jahrzehnte und verschiedene Generationen und diese Marvel-Sache haben sie selbst wirklich erschaffen und in einer relativ kurzen Zeit. Ja. Da sind die gleichen Leute am Werk, das ist eine andere DNA, da übernimmt man nichts und muss versuchen, was Altes wieder aufzuwärmen. Ja. Das sind zwei unterschiedliche Grundsachen. Das ist das Problem bei Star Wars. Sie versuchen das MCU auf die Strategie auf Star Wars zu kopieren und machen es damit jedes Mal ein Stück mehr kaputt. Mhm.
Ja, und Star Wars, also ich weiß nicht, wie vulgär der Vergleich ist, aber während für mich das MCU trotz Schwächen und so weiter wirklich gut durchdacht ist. Also außer Phase 4, ich weiß nicht, worauf sie gerade hinarbeiten. Aber bis dato haben sie ja immer hingearbeitet auf Infinity War und all diesen Quatsch. Es war ja immer so ein bisschen reingesprinkelt mit Infinity-Steinen. Du hast das Gefühl gehabt, die wissen, was sie tun. Bei Star Wars habe ich das Gefühl, ich gucke einen Schimpansen dabei zu, der probiert, einen Fußball zu befruchten. Es ist lustig zuzugucken, aber da kommt nichts bei raus. Und weil sie machen...
Was, ein runder Schimpanse vielleicht?
Ja, also das ist eine absolute Katastrophe. Also die Sequels hatten keine Idee, also keine Outline, überhaupt nicht. 7 sagt I die Prequels, 8 sagt I 7 und 9 sagt I 8. Das ist halt diese Trilogie. Dann, okay, scheiße, das geht nicht. Was machen wir? Anstatt was ganz Neues, wir gehen nochmal zurück zu Charakteren wie Boba Fett, der nicht die Hauptrolle in seiner eigenen Serie ist.
Der auch irgendwie generell eine Screentime von 90 Sekunden oder so jemals hatte in den neuen Filmen, ne?
Also, ja, aber The Book of Boba Fett ist für mich, ich kann es nicht anders sagen, das ist für mich keine Serie. Das ist für mich das, was man als Content beschreibt. Also es ist einfach nur da. Es existiert und es stört und es ist hässlich. Und sorry. Sorry, ich konnte bei dieser Serie...
Was kommt denn jetzt als nächstes?
Jetzt kommt Obi-Wan, weil weißt du, wir haben ganz lange nicht mehr gesehen, weil wir wissen nicht, wie häufig er in der Wüste kacken war, als er Luke Skywalker beobachtet hat.
Aber bei Marvel, da kriegen wir Miss Marvel, glaube ich, dieses Jahr noch.
Ja, wir kriegen Miss Marvel, wir kriegen Werewolf by Night. Das ist das Halloween-Special.
Bei Film, wir kriegen, genau, das soll ja wirklich gruselig sein.
Was ist das?
Da wird auch, also wenn sie es richtig machen, Moon Knight erneut auftreten. Weil,
ist das nicht mit Jon Snow, mit Kit Harington?
Nein, das ist der...
Black Knight.
Werewolf by Night ist, der heißt auch Jack Russell, wie der Hund. Und das ist ein Typ, der zu einem Werwolf wird. Und tatsächlich, Moon Knights erster Auftritt in den Comics war in einem Werewolf by Night Comic.
Boah, das ist so ein Blödsinn. Thor 4? So krass.
Es gibt ja jetzt, Blade steht in den Startlöchern, aber nicht mehr dieses
da
Jahr.
Da freue ich mich ein bisschen
drauf. Nicht, weil das Thor wird nicht R-rated. Thor 4 sage ich dir jetzt schon. Ich mochte, was Taika Waititi aus Thor 3 gemacht hat, wirklich. Und ich mag Taika Waititi ganz gerne. Ich gucke den Thor 4 Trailer und ich sehe jetzt schon im Trailer Sequel-itis von Waititi. Wie funktioniert der Trailer von diesem Film? Berühmter 80s-Song. Okay, es ist nicht so cool wie Led Zeppelin's Immigrant Song, es ist Sweet Child of Mine von Guns N' Roses. Nichts gegen den Song, ich höre ihn jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit. Aber wir hören Voice-Over von Thor. Es ist einfach die gleiche Struktur. Wir müssen irgendeinen Charakter zurückbringen, mit dem wir nicht gerechnet hätten. Letztes Mal war es hier Bruce Banner in der Arena, jetzt ist es Jane als Female Thor.
Und ja, wahrscheinlich noch jemand anderes, weil ja wieder Platz gelassen wird auf dem im Trailer.
Ja, das wird hier Dingsbums sein. Wie heißt der? Billy Dee Ray, dieser komische halb-elch-nordische
Krieger da. Ja, dieses Pferde-Ding, ja.
Ja, ich glaube nicht, dass es geil wird. Also, ich glaube, der wird Spaß machen.
Gamma Ray.
Ich vergesse es. Ganz egal.
Also, Leute, ihr merkt schon, wenn ihr deep-diven wollt, Nerd und Kultur, macht dann ihr Ehren.
Nicht nur das, sondern auch,
Ehren, ne?
Auch Moviepilot. Normalerweise machen wir das so, dass wir immer Fragen am Ende haben. Okay, aber bei wie viel Aufnahmezeit sind wir?
Mit der knapp 90.
Wir lassen das mit den Fragen jetzt weg, weil du hast jetzt sowieso mit viel geredet. Ich würde gerne ein Thema noch mit euch besprechen, das mal ein bisschen weg ist von den Filmen. Ich habe dich da jetzt noch nicht drauf vorbereitet, weil wir lassen auch 365 Tage Teil 2 jetzt weg, würde ich meinen.
Beste Erotikfilm.
Ja, können wir nächste Woche drüber sprechen. Ich glaube, die Leute freuen sich auch nächste Woche noch.
Nächste Woche reden wir dann über Nicolas Cage.
Ich will mit euch über Johnny Depp versus Amber Heard sprechen.
Oh, ernsthaft? Was? Da können wir eine eigene Folge machen.
Ich weiß, es ist jetzt...
Es ist
also ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber der nächste Kronzeuge in der Jury...
Ist
Mr. Hanky.
Ich
hab das Meme gesehen.
Okay. Ich krieg's nur auf TikTok und so mit. Für mich ist es so ein bisschen trauriges Comedy-Gold. weil Johnny Depp, du siehst ihn, wie die Situation auch, und wenn der schmunzelt, denkst, kann mir nicht vorstellen, dass der Typ ansatzweise so schuldig ist, was wie sie da, also Amber Heard benimmt sich doch nur beschissen, oder? Also alle Audiospuren, auch dieses, sie steht nicht auf vor Gericht, was alles der Anwalt da anscheinend irgendwie verkackt. Also ich krieg nur Sachen in meine Timeline gespürt, die ihn äußerst, nicht äußerst integer, aber in diesem Streit, wer war beschissener, lässt es ihn sehr viel besser darstellen als sie.
Man darf aber nicht vergessen, das ist jetzt auch ein Rechtsstreit, der nicht daran interessiert ist, beide Seiten gleich zu Wort kommen zu lassen, sondern er klagt ja sie an. Das heißt, womit sie jetzt die ganze Zeit beschäftigt sind, ist sie so gut es geht zu diskreditieren. Die Gegenseite versucht, alle Experten zu diskreditieren, weshalb die halt in einer Tour Objection rufen oder Hearsay oder so Sachen, ist ja auch zum Meme geworden. Und im Grunde ist es eine mega Schlammschlacht, die natürlich besser für ihn aussieht als für sie. Ich finde vieles daran übertrieben unethisch, also dass das überhaupt im Livestream zur Verfügung steht. Und mir tun beide Personen übertrieben leid, dass sie sich das gegenseitig antun, finde ich ganz krass.
Es gibt ja noch diese übergeordnete Diskussion letztendlich dann so die Frage nach der Cancel Culture. Warum wird der eine gecancelt und der andere nicht? Auf vielen Ebenen, ne? Wer darf in Hollywood, wird wann weggehauen, und J.K. Rowling, who cares, macht weiter ihren Job.
Ich hatte tatsächlich mit jemandem darüber gesprochen, über Aquaman 2. Glaubt ihr, dass, wenn, nehmen wir mal an, angeblich soll es ja in 6 Wochen vorbei sein, nehmen wir mal an, sie wird schuldig gesprochen. Glaubt ihr, dass Warner sie aus Aquaman rausnehmen würde?
Nein, also nicht aus Aquaman 2, aber vielleicht aus Aquaman 3. Den Film haben die jetzt abgedreht und fertig. Aber ganz ehrlich, Warner hat da eh poetische Gerechtigkeit bekommen. Wie gesagt, mich persönlich, ich bin ganz ehrlich, diese ganze Boulevardpresse und 2 Celebrities, die sich gegenseitig eine Schlammschlacht liefern, mich könnte es nicht mehr am Arsch vorbeigehen, sage ich ganz ehrlich. Und ich bin generell kein Fan von Celebrity-Kultur. Mir ist es egal, was sie posten. Ich halte es da auch krass wie Ricky Gervais, auch häufig, was sie von sich geben, auch häufig, was sie preachen und so weiter, geht mir hart auf die Nüsse. So, weil gerade die Oscar-Verleihungen sind ein Gepreacher und Gepreacher und Gepreacher von oben herab, während sie gerade Obdachlose entfernt haben, damit sie ihre schöne Verleihung
aber
haben.
Aber wenn du mit $7 schaffst, eine Karriere aufzubauen.
$7.
Ja, okay. Mir geht das eh offen, sagt, da sage ich Schauspiel und hör auf, mich belehren zu wollen. Eure Industrie ist wesentlich schlimmer als alles, was ich hier gemacht habe. So. Deswegen, es juckt mich wirklich nicht. Aber wo waren wir gerade? Es gibt jetzt, sollte Johnny Depp, ich glaube, keiner von den beiden ist unschuldig, okay? Aber sollte Johnny Depp als Unschuldiger herauskommen, lustig und traurig für Warner, weil sie haben ja ihn neu besetzt mit Mads Mikkelsen, Ezra Miller aber behalten, der richtig schlimme Sachen macht.
Der Hawaii alle vertreibt.
Der einfach alle kaputt schlägt. Alle, die er sieht. Ich glaube, wann immer einen Menschen sieht, will er ihn hauen. Und, und da gab es ein Meme, da musste ich krass lachen. Da siehst du Tobey Maguire aus Spider-Man 1, ja, und sagt, I don't want to fight you, Flash. Und dann ist da nicht Flash Thompson, sondern der Flash. Aber gespielt von Ezra Miller, sagt, I wouldn't want to fight me either. Und kann ich mir vorstellen, dass er das jeden Tag macht.
Ich kriege das, wie gesagt, nur durch irgendwelche Sachen mit, wenn meine Frau TikTok guckt oder ich irgendwo was geschickt bekomme. Ich verfolge das nicht weiter, weil mir tut das leid. Ich habe Johnny Depp immer gerne gesehen in Filmen, ehrlicherweise. Ich finde das ein wahnsinnig charismatischer Typ.
Total.
Ich meine, so einen wie Jack Sparrow zu kreieren, ich hatte gerade erst wieder gesehen, wie Keira Knightley sagt, dass diese Figur komplett straight zu lesen war in den Drehbüchern.
Yeah.
Und das ganz anderer Film. Und als er ein Set
kam, meinte ja, er geht vom Set, wenn sie es nicht.
Ja. Wie ikonisch und so. Und ich habe auch sowas, ich weiß nicht, ich liebe auch so Filme wie Das geheime Fenster. Ne? Finde ich ganz toll.
Blow
ist einer meiner Lieblings, aber auch Fear and Loathing Las Vegas.
Donnie
so
Brasco.
Black Mass.
Ich sehe den.
Werfen wir ja
und wenn jetzt jemand, gerade.
Black Mass ist richtig stark.
Für mich jetzt nicht einer seiner stärksten, für mich. Aber bei Amber Heard kriege ich halt gar nichts zusammen.
Amber Heard war im
Drive Angry.
Amber Heard, Zombieland 1 war sie die.
Wer ist da? Was? Wo ist sie da?
Zombieland 1 liebe ich ja wirklich, aber der erste Crush von Jesse Eisenberg, die bei ihm auf der Couch sich ausruht und dann zum Zombie wird.
Aha.
Ja. Ja. Das erste Mädchen, dem er die Haare hinter das Ohr schickt.
Also eine Karriere hat sie nicht wirklich gehabt und jetzt ist die auch durch, das muss man klar sagen, aber beide tun sich das ja an. Ich bin nicht anders als ihr, ne? Ich habe auch, normalerweise verfolge ich sowas gar nicht. Hier in dem Fall wird es einem überall reingespült und was ich aber krass finde daran, ist nicht nur, wie offen das gespielt wird, also das ist halt wirklich jeden Furz im Livestream, sondern...
Warum darf das denn überhaupt im Livestream sein? Haben die da, wo ist denn der Aus...
Es gibt wahrscheinlich einen Medien.
Ist ja von euch, wo ist der Gerichtsort? Ist der in den USA? Ist das in England?
Ist in den USA, glaube ich. Weil in England, das war ja nur der Rechtsstreit gegen die Sun. Das hatte wieder was anderes. Und hier geht es jetzt tatsächlich um den Rechtsstreit zwischeneinander. Und ich finde halt so heftig, dass da wird ja alles, ne, die Penisgrößen, dass sie ihm ins Bett scheißt. Und man muss sagen, das ist wahrscheinlich eine der toxischeren Beziehungen, die man so haben kann. Aber zu einer toxischen Beziehung gehören immer zwei.
Ja.
Und ich glaube ganz fest daran, ne, sie hat ihm ins Bett geschissen. Und wenn das denn stimmt, aber ne, gilt, man merkt ja da
ich
so,
ich bin dass, im Nachhinein dankbar für jede einzelne Ex-Freundin, die mir nicht ins Bett gekackt hat. Falls ihr zuhört, danke. Egal was war, das habt ihr mir nicht angetan. Vielen Dank.
Und auf der anderen Seite finde ich, also es ist ja auch für ihn, also für sie ist es natürlich krass beschämend, aber auch für ihn, also auch für ihn, das macht was mit deiner Seele, dass du vor der ganzen Welt dich so öffnest und ich glaube, jetzt fühlt es sich für ihn wie die gerechte Rache an. Er lacht viel vor Gericht, aber ich glaube, irgendwann wachst du doch auf und denkst du, weil ich, oder beziehungsweise tief in dir drin gibt es auch den Teil, der denkt sich, was mache ich hier eigentlich vor der ganzen Welt mit der Frau, die ich mal geliebt habe angeblich, ne? Und das ist so eine furchtbare Scheiße, die da passiert. Und was ich ganz furchtbar auch finde, ist, ich hatte das neulich bei Twitter geteilt, ne, da werden dann so Experten rangerufen, wo eine Psychologin innerhalb von 12 Stunden erkannt haben will, dass sie 3 Persönlichkeitsstörungen hat. Und vor Gericht wird das nicht nur als Beweis aufgenommen und wird ja quasi, damit wird ja auch die Jury beeinflusst, sondern was ja noch fast schlimmer ist, die Medien schreiben, Amber Heard hat Borderline, Amber Heard hat kein PTSD. Und ich dachte so, nee, Moment mal, die Psychologin hat eine Einschätzung abgegeben, das sagt sie auch so. Und es ist schon unethisch, dass das überhaupt aufgenommen wird als Beweis, aber dass die Medien daraus machen, die hat Borderline, ist so krass. Und das ist auch so ein Tritt in die Eier von jedem, der irgendwie Persönlichkeitsstörungen hat oder in Behandlung ist oder so. Das wird stigmatisiert und in dem Fall kriegt es wieder so ein Ding weg. Und es ist so einfach, Leuten einfach so eine Marke aufzudrücken. Und das wird bei Amber Heard gerade gemacht. Ich bin da voll dabei, wenn man sagt, so die Frau hat auf jeden Fall Dinge gemacht, die sich überhaupt nicht gehören. Aber deswegen muss man den Menschen nicht demontieren. Und das finde ich schon furchtbar, dass das gerade passiert.
Ich finde das immer sehr gut, wenn Schauspieler sich, zum Beispiel Christian Bale wird ja öfter gefragt bei Filmen dann, wie er persönlich zu bestimmten Rollen steht, zu bestimmten Themen. Und er sagt ja immer wieder, wissen Sie, ich finde, man sollte nicht so viel über Schauspieler wissen, damit das Publikum sie in ihren Rollen, in ihrer Arbeit sieht. Ne?
Das sagt
und ich finde, Schauspieler sollten immer, das stört mich auch, wenn sie dann in Kochshows, auch in Deutschland, wo auch immer in so Shows auftreten, wo ich denke, Leute, ihr habt einen Beruf ergriffen und dazu gehört auch, dass das Publikum eben euch in bestimmten Dingen sieht und eben nicht zu viel noch über euch weiß.
Das sagt auch Kurt Russell. Kurt Russell, der hält sich ja von allem so richtig krass zurück. Der ist auch absolut apolitisch in der Öffentlichkeit. Als Privatperson ist er höchstwahrscheinlich politisch. Ich bin als Privatperson politisch, aber nicht in meinen Videos eigentlich. Er sagt, würde die Illusion zerstören. Ich bin eine Kunstfigur. Ich möchte nicht in irgendeine Schublade gesteckt werden. Die Illusion wäre direkt hin, wenn jeder alles über mich wissen würde. Und ich finde, er hat da auch nicht Unrecht.
Also nehmen wir Ryan Reynolds, der diese Konsequenz seines Humors auch auf Social Media komplett die ganze Zeit trägt und macht.
Ja,
und
deswegen tut, sieht man ja nur noch, du kannst ihn ja jetzt gar nichts anderes mehr casten. Kannst du ja gar nicht mehr.
Ja, das ist ja auch eine Entscheidung über das eigene Auftreten, vermarkten und Geld verdienen.
Ja, klar.
Also weißt du, einer wie Dwayne Johnson nimmt das alles und zieht dann eine Alkoholfirma oder Wasserbudget oder Klamottenmarke und macht dann da seinen wirklichen Cash und nutzt quasi Film nur als Verlängerung für seine Bekanntheit, bis er, ich denke immer noch, der wird irgendwann für die Präsidentschaft kandidieren. Und da verkommt natürlich dann auch so ein bisschen was. Aber es ist jetzt auch schon wieder dann ein neues Thema, was aufgehen würde an der Stelle. Es war sehr, sehr schön, Yves. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war wahnsinnig viel Input, glaube ich.
Was ich sehr interessant finde, ist, dass man uns nur anpupsen muss und wir derailen komplett das Thema und landen für so, ohne dass man es merkt, für 10 Minuten ganz woanders.
Das ist so witzig. David versucht im Vorfeld zu planen. Robert, denkst du dir noch ein paar Fragen aus? Und ich weiß schon vorher.
Ja, bei jedem Gast ist es auch anders. Mit Sebastian hat das so funktioniert, mit Dietmar schon wieder gar nicht mehr und bei dir komplett alles durcheinander. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Ding und ich finde, das macht so einen Podcast ja lebendig. Nochmal, Nerd und Kultur, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, bevorzugt Spotify, aber ja.
Oder Moviepilot auf YouTube oder wo wohnst du, welche Adresse?
Das sage ich jetzt nicht, sonst kommen die uns.
Falls jemand deine politischen Meinungen hören möchte, die du ja nur privat äußerst.
Hab vielen, vielen Dank. Vielleicht kommst du ja irgendwann mal wieder.
Mit Marco zusammen zum Beispiel.
Absolut gerne. Es war mir ein...
Wird ja noch sagt mehr man das, ich glaube, zu viert ist doch einfach, aber können wir machen.
Also gerade mit euch beiden Laberbacken, dann müssen wir 4 Stunden Podcast einplanen.
Sagt man das? Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
Ja,
sagt
man so 2017 oder bis dahin.
Okay, dann
da habe ich zuletzt
gehört. Dann musst du mir jetzt...
Dieser Blick, der so verachtend ist von David.
Ich bin noch älter. Ich dachte gerade, bei mir ist der... Weil du das gerade so sagtest, vielleicht so... 2017, ich sag das immer noch. Bin ich unmodern? Bin ich wirklich der, ich hasse Marvel-Oper?
Also es war mir eine Ehre.
Wir danken dir und war für uns auch eine Ehre. Und,
vielen, vielen Dank.
Demnächst bestimmt mehr.
Danke fürs Reinhören, liebe Leute. Nächste Woche geht's weiter. Vielleicht. Bestimmt. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast und rein in die Werbung. David!
Ich trinke noch.
David!
Ja.
David!
Ja.
Wir haben gerade über was gesprochen. Du hast gesagt, oh, du tust dich so schwer damit, ne? Du tust dich so schwer damit, zum Beispiel geballte Informationen einfach so hintereinander zu sagen. Mhm. Das fällt dir irgendwie schwer. Weißt du, was überhaupt nicht schwer ist?
Was denn?
Einen Überblick über all seine Versicherungen zu haben.
Schöne Überleitung. Aber wie bekomme ich diesen Überblick?
Das ist super einfach. Kennst du die Clark-App?
Kenne ich, ja.
Ja, Clark, C-L-A-R-K, haben wir schon im Podcast schon manchmal drüber gesprochen. Ja. Das ist eigentlich super einfach. Du kannst da innerhalb von wenigen Minuten einen Überblick über all deine wichtigen Versicherungen haben. Und das Schöne ist daran, auch wenn du mal was ändern musst oder was geändert werden soll, das kann alles Clark für dich machen. Denn die haben Versicherungsexperten, die durch tausende Tarife durchscannen können, welche Versicherung für deinen Lebensstil genau die richtige ist. Also David ist ja so einer, der wenn Fahrrad, wenn er mal fährt, vielleicht auch mal umfällt. Da braucht man eine andere Versicherung als jemand, der nur viel zu Hause auf der Couch sitzt beispielsweise. Und Clark kann das alles für dich möglich machen. Da kannst du deine Versicherung auch hochladen. Da können die geprüft und gecheckt werden. Ist es genau für dich das Passende? Wichtig ist immer zu wissen, dass man dann sein Versicherungsmandat auch überträgt auf Clark. Das ist in der Versicherungswelt so gang und gäbe. Nichts, was die jetzt erfunden haben. Das heißt, dein bisheriger Versicherungsvertreter, wenn es jetzt eine Unfall- oder eine Haftpflicht- oder eine Krankenkassenversicherung, also eine Gesundheitsversicherung ist, dann ist natürlich klar, das Mandat wird übertragen auf Clark. Aber kann man auch jederzeit wieder kündigen und ist natürlich kostenlos. Und wenn ihr jetzt Clark ausprobiert. Ihr findet natürlich alle wichtigen Infos und Links in den Shownotes. Dann kriegt ihr sogar einen Shopping-Gutschein im Wert von 30 Euro, wenn ihr zwei von euren bestehenden Versicherungen hinzufügt. Pechschwafel 54, also Pechschwafel 54 als Ziffern. Das hintereinander. Und dann ist dieser Gutschein euer, insofern ihr natürlich zwei Versicherungen eintragt. Und das könnt ihr natürlich dann verwenden oder diesen Gutschein für Apple, für Ikea, für Amazon, whatever ihr gerne wollt und braucht. Und Clark ist da ein ganz einfacher Begleiter, um bestens abgesichert zu sein. David, hast du Lust, mal drüber zu schauen? Weil dein Lebensstil, der könnte ja bestimmte Versicherungen nach sich ziehen.
Ich glaube, ich mache das mal, Robert. Danke für den Tipp.
Bei welcher App?
Bei Clark.
Ganz einfach. Vielen Dank und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.